Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast mit
Laura
und Stefan. Und wir behandeln die Geschichte der Menschheit. Allerdings nicht die gesamte Geschichte der Menschheit, sondern nur die bescheidene Zeitspanne von 120 Jahren in 120 Folgen.
Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt ein Kaminfeuer anfachen.
So zumindest ist der Plan, den wir immer wieder hier in diesem Podcast verkünden und von dem ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob wir ihn wirklich einhalten können, aber du bist dir da ziemlich sicher.
Ich weiß gar nicht, woher da dein Pessimismus kommt.
Ja, Pessimismus, ich würde es eher sagen, zweifelnder.
Und jetzt nennen sie nicht Realismus.
Pragmatismus.
Ach Quatsch. Okay. Pragmatisch ist sowas auch durchzuziehen, wenn man es anfängt.
Okay, wir befinden uns inzwischen im Jahr 2021 in unserer echten Welt hier, in unserem Podcast im Oktober 2021 und in unserer Geschichtswelt, die wir fortschreiben, befinden wir uns inzwischen im Jahr 1919. Und du, Laura, hast schon Vorgespräch will ich das nicht nennen, weil es waren eigentlich nur zwei Sätze, die wir gewechselt haben, hast du schon gesagt, das Jahr 1919 hat dich in besonderer Weise fasziniert.
Fasziniert nicht unbedingt, aber da war ganz schön viel los gefühlt.
Ja, wir hatten uns tatsächlich mal abgesprochen, dass wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen kürzer werden.
Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht irgendjemandem erzählen, was wir da so für Metadiskussionen über den Podcast.
Naja gut, auf jeden Fall hast du wieder einiges zusammengesammelt. Ich nicht ganz so viel, aber
wir sehen einfach mal, wo es uns hinführt, ja, würde ich sagen.
Beginnen wir doch mal mit dem Gefühl zum Jahr, wie es in unserem rigiden Plan steht. Ich habe diesmal keine Fun Facts. Ich glaube, das erste Mal in diesem Podcast. Aber du hast ein kurioses Alltagsobjekt, was uns ja im letzten Podcast im Jahr 1918 aufgefallen ist, dass wir diese Kategorie irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren hatten. Aber vielleicht beginnen wir trotzdem mit dem Gefühl zum Jahr. Was ist dein Gefühl zum Jahr 1919?
Ich wollte eigentlich viel lieber mit einem Clickbait starten.
Dafür bin ich auch immer zuständig für Clickbait. Aber okay, dann starte mal damit.
Beziehungsweise in dem Fall eher ein Durchhörbait oder so, weil zu klicken gibt es ja nicht so viel. Aber auf jeden Fall, kennst du den Hip-Hop-Track ANNA aus den 90ern?
Ja, natürlich.
Freundeskreis.
Ich bin ja in dieser Zeit jugendlich gewesen, als damit Freundeskreis der Durchbruch gelungen ist. Ich glaube, es war jetzt nicht das erste Lied von denen, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, das erste richtig bekannte Lied auf jeden Fall. Ja, wann war das? 96,
genau,
97?
Genau,
so?
Ich war noch in der Grundschule.
Ja.
Ja, du bist von hinten wie von vorne ANNA, stammt nämlich eigentlich aus dem Jahr 1919, diese Zeile zumindest.
Ah, ach so, das ist so ein Spottgedicht, ne?
Das lasse ich mal noch offen.
Ja, aber ich glaube, es ist irgendein recht bekannter deutscher Lyriker, der es, glaube ich, formuliert
nicht,
hat.
Nicht den Durchhörbait kaputt machen.
Okay. Okay, das ist sozusagen der Teaser für später, ja? Um genau, die Leute bei der Stange zu halten, ja, weil es so lang wird diesmal, okay.
Also wer es wissen will, bleibt jetzt entweder dran oder es gibt einfach nach vorne, was man ja auch machen kann bei einem Podcast, aber das hätte ich vielleicht nicht nochmal erwähnen sollen.
Ja, und wir setzen ja sogar Kapitelmarken.
Ja.
Also man kann ja sogar jetzt durchskippen, aber das solltet ihr nicht tun. Denn dann verpasst ihr zum Beispiel das Gefühl zum Jahr 1919, dein Gefühl, Laura.
Wo soll das alles hinführen?
Achso, du hast jetzt immer so einen Sinnspruch zu jedem Jahr. Okay.
So eine Comic-Sprechblase.
Ja, also ich habe natürlich mal wieder wie immer bei dieser ersten Kategorie am Thema vorbei, was aufgeschrieben.
Ja, okay.
Ich habe mal aufgeschrieben, also wir haben viel Unruhe, ne? Niederschlagung des Spartakusaufstands in Berlin, das Ende der Novemberrevolution, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden ermordet, Münchner Räterepublik wird niedergeschlagen. Damit deutet sich an, dass die russische Revolution nicht die sozialistische Weltrevolution wird, was ja vielleicht einige dachten. Oder wie es zumindest von Marx wahrscheinlich vorgesehen war, dass es dann eine Weltrevolution geben würde, wobei Marx sowieso die niemals in Russland vermutet hat, weil in Russland ja, um in marxistischer Terminologie zu sprechen, die Entwicklung der Produktivkräfte viel weniger weit war als in Zentraleuropa. Und das war ja laut Marx eigentlich die Voraussetzung, um vom bürgerlich-kapitalistischen Zeitalter in das sozialistische Zeitalter vorzurücken, also wie er das theologisch gesehen hat, die Geschichtsschreibung. Und deswegen verläuft ja sowieso schon alles nicht nach marxistischem Plan mit der Revolution in Russland ausgerechnet. Aber auf jeden Fall zeigt sich jetzt schon, dass es die russische Revolution nicht einmal bis nach Europa schafft. Europa ist ja immerhin mit Karl Marx und Friedrich Engels auch das theoretische Herz des Sozialismus. Und man sieht in diesem Jahr 1919 eigentlich schon diese prägende Zweiteilung des 20. Jahrhunderts, also der Kalte Krieg mit dem kommunistischen oder sozialistischen Block und dem westlichen kapitalistischen Block. Der ist da eigentlich schon angelegt. Und Deutschland ist so mittendrin und bleibt es ja auch. Das ganze 20. Jahrhundert, das ist schon an dieser Stelle sehr deutlich. Wie gesagt, es war kein Gefühl dabei. Ich habe mal wieder am Thema vorbei gearbeitet.
Wolltest du einfach schon mal ein bisschen erzählen, wie das so war 1990?
Nee, ich würde eher die Stimmung, ich glaube die Stimmung der Zeit, beziehungsweise mein Eindruck von der Stimmung der Zeit, die ja, also ich glaube 1919, das war so ein Foreshadowing von ganz vielem, was dann kommt.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Kann man das so zusammenfassen.
Deshalb. Ja, auch, wo soll das bloß hinführen?
Ich moderiere wieder eine Meta-Anmerkung, deswegen muss ich ja jetzt auch einleiten, falls du zu dem ersten Blog nichts mehr beitragen hast. Du willst das kuriose Alltagsobjekt, das willst du ja noch beitragen, ja.
Genau, und zwar habe ich heute wieder einen Designklassiker dabei, der in der heute bekannten Form zumindest seit dem Jahr 1919 existiert.
Aha.
Und in den USA hat das Objekt sogar einen Jahrestag.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, welches es ist?
Also vielleicht gibt mir noch einen, ein Designklassiker, keine Ahnung, das kann ja wirklich alles sein. Also das kann ein Auto sein, das kann ein Stuhl und alles mögliche sein. Und in den USA gibt es, glaube ich, viele verrückte Jahrestage, also das grenzt es noch nicht so besonders weit ein.
Das virtuelle Abbild dieses Designklassikers ist auch in den 90ern häufiger durch das Word-Programm gehüpft.
Ach so, die Büroklammer.
Genau.
Ja, die Büroklammer ist meine Innovation des Jahres.
Ach.
Später, weil die wurde ja in der heutigen Form im Jahr 1919.
Ja, das ist mein kurioses Alltagsobjekt.
Okay. Aber dann,
darf ich das jetzt trotzdem?
Ich habe dazu gar nicht so viel, also okay. dann erzähl ruhig mal.
Ja, ich habe mich da richtig reingenördet.
Oh, wow, okay, cool.
Ja, jetzt auch nicht so.
Aber dann gibt es später keine Innovation des Jahres, aber nur, dass du es schon mal wisst. Aber
Dann kommt ihr schneller zum Clickbait. Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück zum Thema Jahrestag, was ich besonders kurios fand, dass nämlich tatsächlich am 29. Mai in jedem Jahr der National Paperclip Day gefeiert wird. Und das mag daran liegen, dass die Büroklammer wohl eigentlich schon in verschiedensten Formen in den USA patentiert wurde, und zwar schon im späten 19. Jahrhundert. Also schon lange vor den ersten Patenten in Europa, weil das erste Patent nämlich erst am 12.11.1899 von einem Norweger angemeldet wurde. Die Anfänge gehen auch bis zu den Sumerern zurück wohl, bis ins Jahr 3000 vor Christus. Und was du wahrscheinlich auch gelesen hast, war, dass der Prototyp des Norwegers namens Johann Wahler viel runder war als die Büroklammer, wie wir sie heute kennen. Also nicht so oben zugespitzt, sondern eher so ein Kreis. Und dann hatte im Jahr 1919 der Erfinder des Reißnagels aus einem Guss, ein Österreicher, namens Heinrich Sachs die Idee, die Klammer eben so zuzuspitzen, damit sie das Papier besser zusammenhalten konnte. Und startete dann auch die Herstellung von Briefklammern in großem Stil. Und ja, die Geschichte dauert an, hat wie gesagt auch nochmal virtuelle Abbildungen gefunden im Word-Programm. Der 90er, daran erinnern sich wahrscheinlich Leute unter 25 jetzt gar nicht mehr. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
Ja, sehr schön. Ja, ich hatte es nur ganz kurz aufgearbeitet.
Und ich habe dazu auch noch mal einen Legacy-Check nachher, so als zweiten Clickbait.
Ah ja, sehr gut.
Die Büroklammer hat nämlich noch mal eine politische Karriere in Norwegen gemacht.
Das habe ich auch, stimmt, das hatte ich auch noch rausgeschrieben, ja. Als Widerstandssymbol.
Nein.
Ach so, du hast doch schon einen Clickbait. Man weiß ja noch nicht, warum. Wobei es auch jetzt keine besonders coole Erklärung ist, ehrlich gesagt, finde ich. Also, ja.
Machen wir einfach weiter.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 7 Kontinenten, von denen natürlich der wichtigste wie immer Antarktika ist, aber der kommt erst als zweites. Als erstes kommt Afrika. Und in Afrika passiert, glaube ich, eine wichtige Sache geschichtlich, nämlich, dass die Südafrikanische Union in den Völkerbund aufgenommen wird, also das ehemalige Deutsch-Südwestafrika, mhm, und dass das Deutsche Reich gemäß dem Versailler Vertrag, zu dem wir sicherlich noch ausführlicher kommen werden, seine Kolonien aufgeben muss. Also Kamerun und Togo werden französisch und Ruanda und Burundi gehen an Belgien. Aber ich habe noch eine andere Sache. Hast du noch mehr? Ich habe noch eine andere Sache, wo ich ein bisschen in so ein Wikipedia-Rabbit-Hole gefallen bin, was ich aber jetzt auch nicht lange ausführen werde, aber zumindest kurz. Hast du noch mal eine andere Sache?
Ja, ich hatte mir überlegt, ob wir anlässlich dieses Meilensteins, also der Versailler Vertrag hat ja schon einen
weltweiten
Impact, ja, natürlich in vielerlei Hinsicht, aber vor allem auch in Bezug auf die Kolonialgeschichte. Also viele Kolonien hofften ja eigentlich nicht nur irgendeiner anderen Macht dann anheimzufallen, sondern frei zu werden. Und diese Hoffnung wurde dann auch relativ schnell wieder zerstört natürlich. Aber dazu werden wir wahrscheinlich auch gleich noch mal kommen, dass Wilson sich ja nicht durchsetzen konnte mit seinen Überlegungen, durch den Völkerbund und diese Souveränität aller Staaten da für eine gerechtere oder weniger beherrschte Welt zu sorgen. Naja, auf jeden Fall dachte ich, könnten wir uns entweder jetzt oder später nochmal mit der Kolonialvergangenheit Deutschlands beschäftigen. Also ich hatte mir da einiges.
Das können wir gerne jetzt machen. Das habe ich nämlich auch nicht ausführlich getan.
Ja, ich hatte überlegt, vielleicht auch eher nochmal in Bezug auf die Nachwirkungen dieses Jahres. Weil was jetzt passiert, ist ja eben eigentlich, die Kolonien werden aufgegeben, aber kommen eigentlich nur unter neuer Herrschaft.
Ja.
Und wie sich das dann weiterentwickelt und weshalb das so verheerend ist und bis heute wirkt, das ist ja, gehört ja eher zu Nachwirkungen.
Ja, also zu Kamerun kann man auf jeden Fall sagen, was ich ja eben kurz erwähnt habe, dass das aufgeteilt wird zwischen Frankreich und Großbritannien. Und das ist ja bis heute der große innere Konflikt dort. Also es gibt in Kamerun, ich war schon mal dort persönlich auch, und es gibt in Kamerun ja verschiedenste Ethnien, es gibt verschiedene Religionen, also Christentum, Islam und Naturreligionen existieren parallel. Aber die große Konfliktlinie in Kamerun ist bis heute die Teilung zwischen den Kolonialmächten, also der französisch sprechende Teil gegen den britisch, gegen den englisch sprechenden Teil. Und das ist, allein das zeigt ja schon diese extrem starken Nachwirkungen. Also es da nicht die Konfliktlinien zwischen Ethnien verlaufen oder zwischen Religionen, sondern tatsächlich zwischen diesen Sprachen bis heute. Da gab es ja einen richtigen Bürgerkrieg in den letzten Jahren.
Ja, das war ja generell häufiger der Fall. Also ich hatte auch so ein Zitat von einem Afrikanisten, Jürgen Zimmerer, rausgeschrieben, der eben auch beschreibt, wie halt in diversen Kolonien die Grenzen einfach überhaupt keine Rücksicht auf vorher bestehende lokale Strukturen nahmen. Mhm. Und er sagt, die Minderheitenproblematik in vielen afrikanischen Staaten ist deshalb nicht zu geringen Teilen ein Resultat des Kolonialismus. Und das ist eine schwere Hypothek, denn auch jetzt will niemand die Kolonialgrenzen in Frage stellen. Man hat Angst, diesen Prozess nicht mehr kontrollieren zu können. Also man hat da irgendwie einmal die Sache angerichtet und jetzt weiß keiner, wie es zu stoppen ist.
Ja, es gab ja, gut, in Europa sind ja die Nationen überwiegend durch, wobei auch nicht unbedingt, in Deutschland auch eher durch oben politische Entscheidungen entstanden, aber es gibt ja so ein paar Klassiker, wo dann, so wie in Frankreich, sich dann das Volk sozusagen als Souverän aufgeschwungen hat, zumindest nach der idealtypischen Erzählung, so ganz schlimm ist natürlich auch alles nicht, aber zumindest ist das so ein bisschen der Mythos der Nation in Europa, dass da irgendwie die Völker sich ihre Souveränität geschnappt haben und in großen Teilen der Welt, wo der Westen oder Europa diese Welt oder diese staatliche Welt sozusagen erfunden hat, durch Sykes-Picot unter anderem, da wurde das ja sozusagen einfach nach willkürlichen Linien gezogen. Man kann natürlich jetzt argumentieren, dass das in Europa auch nicht weniger willkürlich ist, aber zumindest haben die Leute so eine Erzählung, wie ihre Nation entstanden ist, und einen Mythos. Und den haben sie natürlich in den Bereichen, wo dann einfach irgendwelche Grenzlinien gezogen wurden, nach dem Gusto von Kolonialherrschern, haben sie den natürlich nicht. Wobei ja teilweise sowas auch entstanden. Also es gibt ja sowas wie ägyptischen Nationalismus heute zum Beispiel oder syrischen, auch wenn es diesen Staat bis dahin in dieser Form gar nicht gab.
Naja, aber wir wissen ja aus der deutschen Geschichte, wie schmerzhaft das war, als da einfach eine Linie durch das Land gezogen worden war, auch wenn das Land so noch gar nicht so lange existierte. Also da kann man ja vielleicht schon nachvollziehen, wenn man sich anschaut, wie sich das ausgewirkt hat, obwohl das eigentlich eine relativ kurze Zeit in einer relativ jungen Nation war, kann man verstehen, wie schmerzhaft das sich dort ausgewirkt hat.
Ja, wobei also in Deutschland gab es ja eine Nation oder zumindest etwas, was sich so als solches bezeichnet hat. Ist auch immer die Frage, was das eigentlich genau umfasst, also ob das jetzt zum Beispiel Österreich mit dabei war oder nicht, gab es ja Großdeutsche und Kleindeutsche Lösungen und so weiter. Aber in diesen Ländern im Nahen Osten und Afrika gab es ja keine Nationen.
Naja, es gab halt verschiedene.
Es gab Stammesgesellschaften.
Ja, genau. Und dann, da wurden halt einige getrennt, die eigentlich zusammengehörten. Mhm. Und andere, die sich bekriegt haben, waren plötzlich zusammen gefangen. Das war ja das Fatale.
Ja.
Dass das ganze Gefüge da durcheinander gebracht wurde.
Ja. Willst du da jetzt noch näher drauf eingehen?
Ein Legacy-Check dann.
Okay. Ich habe sonst noch eine Sache aus Afrika, und zwar eine Wahl in Liberia. In diesem Jahr 1919 gewinnt nämlich Charles D.B. King von der rechtskonservativen True Whig Party, die sich nach der Whig Party benannt hat, die es mal in den USA gab, die Präsidentschaftswahlen. Und das ist auch eigentlich kein großes Wunder, weil das die einzige zugelassene Partei ist. Und was ich jetzt erst im Zuge der Recherchen herausgefunden habe, und das meinte ich mit dem Rabbit Hole, ist, dass Liberia seit 1878 nur diese Partei zugelassen hat und damit der erste Einparteienstaat der Welt war. Übrigens bis 1980 war diese True Whig Party die einzig zugelassene. Und dieser gewählte King herrschte dann über eine Gesellschaft der aus Nordamerika gekommenen Siedler und ihrer Nachkommen. Und das waren auch die einzigen, die dort das Wahlrecht besessen haben. Und 1927 hat es King geschafft, dann bei einer Wahl, bei der es nur 15.000 registrierte Wahlberechtigte gab, 234.000 Stimmen zu erlangen. Und dieser Sieg hat es dann auch als Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für den unmöglichsten Wahlsieg geschafft. Damit können wir jetzt gerne zu Antarktika kommen. Ja, also da ist meiner Meinung nach jetzt nichts Wichtiges passiert, aber es ist ein Film erschienen.
Ah, oh, das habe ich auch, aber im Kulturteil.
Okay, dann gehe ich da nicht weiter drauf ein.
Ja, ich habe dir ja schon die Büroklammer weggenommen quasi.
Ja, aber ich habe da nicht viel zu rausgeschrieben. Also das Einzige, was ich da noch ganz interessant fand, war, dass da dieser, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Paget-Prozess genutzt wurde, weil es ein Farbfilm war, der aber dann irgendwie auch schon sehr schnell nicht mehr benutzt wurde. Das war so eines dieser frühen Farbfilmverfahren, die dann in der Folge nicht mehr zur Anwendung kamen.
Und alles Weitere erzähle ich nachher.
Sehr gut.
Und was in der Arktis dann noch so los war, als das goldene Zeitalter eher unrühmlich zu Ende gegangen war, war der Walfang in großem Stil. Hm. Weil die Wale alle da ankamen und dann hatte man irgendwann rausbekommen, dass man die dort ganz wunderbar jagen konnte. Und das war auch der Grund, weshalb sich da so einige Menschen ansiedelten. Und diese Ära des Walfangs ging auch noch bis ins Jahr 1914. Also irgendwann in den 80ern werden wir auch zu der ganzen Anti-Walfang-Bewegung kommen und so weiter.
Du meinst jetzt bis 2014?
Ja.
Du hast 1914 gesagt, ja.
Ah, ich habe mich versprochen. Genau, das war's.
Dann kommen wir zu Asien.
Ja, viele Massaker am Laufen und Aufruhr.
Willst du mal anfangen?
Womit? Ich habe das Massaker von Amritsar in Indien, die Bewegung des 4. Mai und die Bewegung des 1. März.
Erzähl ruhig erstmal. Also ich steig dann ein.
Okay. Ja, fangen wir vielleicht in Indien an. Man sagt, dass besagtes Massaker der Moment war, der eigentlich das Ende der indischen, der britischen Kolonie in Indien markierte oder in die Wege leitete. Und die näheren Details sind wie folgt. Es ereignete sich im Frühjahr 1919 und es war auch irgendwie so eine Reihe von Zufällen eher, die dazu führten, dass das so brutal verlief. Also es war so, dass sich friedlich verschiedene Protestierende zusammengefunden hatten in der nordindischen Stadt Amritsar und es war gerade da ein ziemlich britischer, also wie man zu der Zeit halt britisch war, also ein sehr entschlossener, temporär eingesetzter General am Ruder. Und der war der Meinung, man dürfte Revolutionäre nicht zu weit fortschreiten lassen und man müsste ein Exempel statuieren. Und deshalb hat er dann veranlasst, dass man auf diese vielen 1000 Männer, Frauen und Kinder einfach schoss, die, wie gesagt, völlig friedlich und wehrlos dort protestierten. Viele wurden dann auch getötet, als sie versucht hatten, als sie bei Fluchtversuchen durch ein ganz enges Tor, was zu dem Park oder zu der Anlage führte, wo das Massaker stattfand. Und nach britischen Angaben wurden um die 400 Menschen getötet und 1200 verletzt, nach indischen Erhebungen mehr als dreimal so viele. Und ja, dieser verantwortliche General, Reginald Dyer hieß der, also wie gesagt, war nur vorübergehend General, wurde auch sofort zurückgestuft und danach nie wieder befördert. Und er blieb aber dabei, er habe einer vermeintlich revolutionären Armee eine moralische Lektion erteilen wollen. Und es hatte auch noch so einen Vizegouverneur O'Dwyer gegeben, die Ähnlichkeit des Namens ist zufällig, der auch der Meinung war, dass das eine super Idee war und der auch vorher schon aufgefordert hatte, man solle die Revolution nicht zu weit fortschreiten lassen. Und ja, die Weltöffentlichkeit schaute halt geschockt auf dieses Ereignis. Winston Churchill verurteilte das Ereignis folgendermaßen. Der Vorfall in Jallianwala Bagh, also beziehungsweise Amritsar, war ein außergewöhnliches Ereignis, ein monströses Ereignis, ein Ereignis, das in einzigartiger und unheilvoller Art und Weise für sich selbst steht. Und Ja, also man sagt auch deshalb, dass es das Ende der britischen Kolonie markiert hat, weil die Solidarität der Weltöffentlichkeit eigentlich komplett wegbrach und auch die tatsächlichen revolutionären Bewegungen in Indien, von denen es gewaltsame und nicht gewaltsame gab, also die bekannteste nicht gewaltsame ist ja sicherlich die von Gandhi angeführte, die fühlte sich dann erst recht motiviert gegen die beherrschenden Briten anzugehen. Und es war auch so, dass ein paar Jahrzehnte später ein Sikh diesen Michael O'Dwyer, der das alles gut geheißen hatte und eigentlich auch provoziert hatte, erschoss. Und dieser Sikh Udham Singh ist auch heute noch Nationalheld für viele Inder. Und im Oktober 1997, ist auch eigentlich fast schon Legacy-Check, legte Königin Elisabeth II. Einen Kranz am Ort des Massakers nieder. Und ja, brachte eigentlich so eine Art Entschuldigung vor, immer noch relativ verhalten und diplomatisch, aber wahrscheinlich mehr, als sich dieser General und dieser Gouverneur damals jemals hätten vorstellen können.
Hast du was zum griechisch-türkischen Krieg?
Nee.
Also da habe ich ein bisschen was rausgeschrieben. Es ist ja im Grunde so, dass wir jetzt gerade mitten im Prozess sind, dass das Osmanische Reich zerfällt. Also die Kampfhandlungen sind offiziell eingestellt, schon seit dem 30. Oktober 1918. Damals gab es den Waffenstillstand von Mudros und dieser Vertrag sieht eigentlich schon eine Aufteilung des Osmanischen Reichs auf die Siegermächte, und wir hatten ja auch schon ganz viel über Sykes-Picot gesprochen. Es ist aber natürlich noch sehr viel Unruhe in diesem Gebiet, und es ist die Frage, wie sich das jetzt aufteilt. Und auf dem Gebiet der heutigen Südtürkei und Nordsyriens entsteht ein Konflikt zwischen der türkischen Unabhängigkeitsbewegung und Frankreich. Darüber hinaus gibt es dann eben noch den griechisch-türkischen Krieg, und der hat den Hintergrund, dass es in Griechenland damals so eine nationalistische Idee gibt, die nennt sich Große Idee. Und das war immer so die Idee, dass letztlich das einfach Griechenland sich vergrößern sollte. Und weil das Osmanische Reich gerade an so vielen Fronten zerbröckelt, sehen die Nationalisten in Griechenland das sozusagen als Fanal dann anzugreifen. Und diese, auf Griechisch heißt das Megali-Idea, umzusetzen. Ja, letztlich muss man sagen, Griechenland hat eine Niederlage erlebt gegen diese sich gerade formierende Türkei, und das wird in Griechenland die kleinasiatische Katastrophe genannt. Und für die Türkei war dieser erste Krieg, noch bevor der Staat offiziell gegründet wurde, eben sehr wichtig für ihren Gründungsmythos, und sie sehen das als einen Sieg im türkischen Befreiungskrieg. Bewegung des 4. Mai hast du auch erwähnt, kannst gerne mal beginnen, habe ich auch rausgeschrieben, aber auch nicht besonders viel.
Erzähl du ruhig.
Okay, also die Bewegung des 4. Mai, wir hatten die auch schon mal ganz kurz angesprochen im Jahr 1915, weil nämlich wir damals eine der Dinge besprochen haben, die jetzt zu der Bewegung des 4. Mai führen, und zwar waren das diese 21 Forderungen von Japan.
Ah ja, stimmt.
Die hatte ja Japan durchgesetzt gegen China, und China war ja Teil der Entente, also hat sich dann noch den Alliierten angeschlossen. Ich glaube, ab 1917 war das. Und fühlte sich ja so ein bisschen als Siegermacht, beziehungsweise hatte die Hoffnung, dass mit diesem auf die Seite der Alliierten schlagen nicht nur diese 21 Forderungen von Japan aufgehoben werden, Japan war ja auf der anderen Seite, sondern auch die sogenannten ungleichen Verträge. Ungleichen Verträge, das ist die chinesische Bezeichnung für allerlei Verträge, die der militärisch überlegene Westen, China und anderen asiatischen Staaten im 19. Jahrhundert auferlegt hat. Also da gab es eine ganze Reihe von Verträgen, die die Souveränität eingeschränkt haben, sowohl von China als auch von anderen asiatischen Staaten. Und das waren halt Verträge von Großbritannien und Frankreich und USA. Und nachdem dann der Vertrag von Versailles verkündet wurde und unterzeichnet wurde und China ihn nicht unterzeichnet hat, wurde klar, dass die Alliierten weder diese 21 Forderungen von Japan bereit waren, irgendwie aufzuheben, noch diese ungleichen Verträge. Also letztlich fühlte sich China ein bisschen behandelt wie eine unterlegene Macht und nicht wie eine Siegermacht. Und das hat die Massen mobilisiert in China. Und es war auch die erste große politische Massenbewegung in China. Und bis heute ist es auch noch eine Bewegung, auf die sich nicht nur die Kommunisten beziehen, sondern im Grunde ganz, ganz viele politische Strömungen. Hm. Also auch die Kuomintang, die ja dann Taiwan gegründet haben und deren Nachfolgepartei und so weiter, die beziehen sich auch alle noch auf, ja, diesen 4. Mai. Und du hattest noch ein Thema, ne? Oder willst du dazu noch was sagen?
Nee, hast du gut zusammengefasst. Die Bewegung des 1. März hat auch wieder mit Japan zu tun und war allerdings eine koreanische Unabhängigkeitsbewegung. Ja. Die richtete sich gegen die Besetzung Koreas durch Japan und dessen Kolonialpolitik und begann am 1. März 1919 mit der öffentlichen Verlesung der Unabhängigkeitserklärung in Seoul. Und darauf folgten dann Monate andauernde Demonstrationen, die auch ziemlich brutal niedergeschlagen wurden. Also auch da hat man versucht, gewissermaßen moralische Exempel zu statuieren gegenüber der aufmüpfigen Bevölkerung. Und es lief auch wirklich ziemlich blutig ab. Also nach japanischen Quellen wurden 553 Menschen getötet, 12.000 verhaftet, 8 Polizisten und Militärangehörige getötet und 158 verwundet. Nach einer koreanischen Schätzung wurden 7.509 getötet, 46.303 verhaftet und 15.849 verwundet. Hm. Also irgendjemand muss hier Fake News gehabt haben. Und hier allerdings waren diese Proteste nicht für nichts. Was sie allerdings natürlich in Indien auch nicht waren oder sonst. Da.
In China waren sie, oder?
Genau, aber ganz am Anfang hatte ich ja von Indien auch erzählt. Ja, also und wir hatten ja auch zu 1818 schon mal gesagt, dass sich nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich fast überall auf der Welt solche Gewaltspiralen ergaben und alte Systeme umgestürzt wurden und so weiter. Aber auf jeden Fall in Japan war es dann so, dass die Brutalität, mit der die Proteste in Korea niedergeworfen worden waren, ziemlich große Schockmomente in der japanischen Bevölkerung ausgelöst hatte. Und das führte dann tatsächlich zu Reformen. Also die Kolonialpolitik änderte sich zu einer milderen und nachsichtigeren. Und es wurde eine Politik der Ermutigung, eine sogenannte, für das Interesse und die Entwicklung der koreanischen Kultur eingeleitet. Und es wurden auch einige Regeln aufgehoben, die die koreastämmigen Einwohner als besonders inakzeptabel empfanden hatten. Mhm. Und die vorige Militärpolizei, Kempei Tai, wurde durch eine normale Polizei ersetzt und mehr Pressefreiheit zugelassen. Also insofern war es doch relativ erfolgreich, der Aufstand.
Spannend. Doch ein lohnender Protest. Hast du noch sonst was aus Asien?
Es ist auf jeden Fall noch jede Menge passiert, aber ich würde sagen, das war es erstmal.
Oh, ich sehe gerade, ich habe Australien komplett vergessen. Hast du was aus Australien?
Es war zäh. Also natürlich ist so wie auf dem ganzen Erdball eine Menge los, aber halt auch irgendwie genau das Gleiche. Also so wie die meisten Teile der Welt durchlief Australien die spanische Grippe weiterhin. Die ebbte auch erst gegen Ende des Jahres ab. So wie ich verstanden habe, war das auch ein bisschen zeitversetzt, dass die später davon so richtig betroffen waren und aber auch länger dann damit zu tun hatten. Und was besonders tragisch war, war, dass in Australien besonders die Ureinwohner, also die Aborigines, getroffen waren, sowie insgesamt alle möglichen Arten von, also Gruppen von Minderheiten oder benachteiligten Menschen, Armen. Und die, was verrückt war, war, dass Australiens Wirtschaft den Krieg eigentlich ganz gut überdauert hatte, aber die Grippe gab der Ökonomie einfach den Rest, weil man die Seelinien sperren musste. Und also ist ja klar, Australien als von Meer umgebener Kontinent hat natürlich davon gelebt, auf dem Seeweg Geschäfte zu machen. Das war dann erstmal vorbei.
Naja. Gut, dann kommen wir nach Europa. Und ja,
direkt nach Paris?
Sicherlich das wichtigste Ereignis in diesem Jahr in Europa ist der Friedensvertrag von Versailles. Du kannst gerne auch mal starten und ich kann ergänzen.
Ich dachte eigentlich, das wird wieder so eine Kaminfeuer-Speech von dir.
Ich habe nicht so viel dazu raus. Ich kann gerne versuchen, mit einem Kaminfeuer-Speech zu beginnen und dann kannst du ergänzen. Vielleicht eine der Sachen, die sicherlich den Charakter des ganzen Vertrags prägen, ist einfach die Tatsache, dass die deutsche Delegation nicht mitverhandelt hat, sondern erst im Nachgang sozusagen schriftliche Eingaben machen durfte, wo sie Nachbesserungen fordern durfte. Aber eigentlich wurde der Vertragsinhalt nur von den Siegern selbst verhandelt. Und eine der Feststellungen des Vertrags war, dass die alleinige Verantwortung für den Krieg dem Deutschen Reich aufgebürdet wird, sowie den Verbündeten des Deutschen Reiches. Und darüber hinaus wurde das Deutsche Reich zu weitgehenden Reparationszahlungen verpflichtet, die aber in der Höhe noch gar nicht festgelegt wurden, sondern es wurde dann eine Kommission gegründet, die dann auch nur von Siegermächten besetzt war, die dann diese Höhen jeweils festsetzen sollte. Zusätzlich sollte es Abrüstung geben in Deutschland und auch Gebietsabtretung. Ich zitiere mal aus dem Vertrag, wo diese Kriegsschuldfrage geregelt wurde. Dort heißt es, die Alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben. Und vielleicht hier ganz kurz als historischer Einschub, anders als im Zweiten Weltkrieg, wo die Kriegsschuldfrage heute unter HistorikerInnen sicherlich in keiner Weise, zumindest unter den Seriösen, angezweifelt wird, wo irgendwie ganz klar ist, dass Deutschland der Aggressor war, ist die Kriegsschuldfrage im Ersten Weltkrieg dann doch etwas komplexer. Und es gibt, glaube ich, heute wenige seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder HistorikerInnen, die jetzt eine der beiden Seiten da hundertprozentig verantwortlich machen. Also das war etwas, was sich aufgeschaukelt hat. Es war eine sehr komplexe Situation. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie es dazu kam. Und
ganz so eindeutig gab es keinen alleinigen Schuldigen.
Ja, genau. Ja, und Deutschland oder das Deutsche Reich wird da eben vor diese vollendeten Tatsachen gestellt und dann mit einem Ultimatum aufgefordert, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und wir hatten ja darüber gesprochen im letzten Podcast, dass Deutschland militärisch komplett am Ende war. Und
aber alle anderen auch.
Ja, aber ich glaube, die britische Flotte zum Beispiel war in einem besseren Zustand als das deutsche Militär oder deutsche Flotte. Also das Deutsche Reich hätte jetzt nicht weiterkämpfen können und dementsprechend wurde dieser Vertrag dann am 28. Juni 1919 unter Protest vom Deutschen Reich unterschrieben und trat dann nach der Ratifizierung am 10. Januar 1920 in Kraft.
Es gibt aber wohl Debatten, ob es nicht besser gewesen wäre, das nicht anzunehmen und zwar nicht nur von rechter Seite.
Naja.
Also das nicht anzunehmen und weiterzukämpfen, einfach damit dann diese ganzen Verwicklungen und Demütigungen und so weiter, die dann zum Zweiten Weltkrieg führen, nicht passiert wären. Das wird unter HistorikerInnen diskutiert. Weil auch schon mit diesem albernen Compiègne-Frieden war ja Deutschland schon auf symbolischer Weise gedemütigt worden. Es ging jetzt auch nochmal symbolisch weiter, weil die Konferenz ja genau da abgehalten wurde, auch noch auf, am Jahrestag der deutschen Reichsgründung, wo auch diese Reichsgründung vollzogen wurde. Also der Kaiser ist ja damals mit gesamter, oder der werdende Kaiser, der auszurufende Kaiser ist mit gesamter Entourage ja damals nach Versailles. Da wurde auch dieser Anton von Werner hinbeordert, der dieses Bild gemalt hat, was irgendwie jedes deutsche Kind im Geschichtsbuch findet. Und das war natürlich so der Major Faustschlag irgendwie nochmal für so das deutsche Ego, dass eben ja quasi die Niederlage genau dort dann beschlossen wurde, wo man vorher das Reich begründet hatte. Natürlich hatte man da auch wiederum die Franzosen ganz groß gedemütigt. Also das war einfach so ein Aufeinanderbauen von irgendwelchen interstaatlichen Albernheiten, was sich dann ganz fatal auswirkte. Aber klar, denn die Reparationszahlungen waren in einer Weise unverhältnismäßig, dass sie eh nicht gezahlt werden konnten. Also Deutschland wurde ja dann auch in den 30ern zahlungsunfähig und überhaupt war das Ganze eigentlich so abstrus, dass sich ja auch Wilson, der eigentlich große Hoffnung in einen vielversprechenden Ausgang der Friedensverhandlungen in Paris gesetzt hatte, ja auch zurückzog. Also in den USA wurde der Vertrag ja gar nicht ratifiziert. Weshalb ja dann verrückterweise eben Amerika noch nicht mal in dem Völkerbund war, den Wilson eigentlich vorgeschlagen hatte. Also es kam schon aus allen möglichen Ecken, außer natürlich von Seiten der also Großbritanniens und Frankreichs und der Entente außer der USA, das kam von allen Seiten die Stimmen, dass das einfach in eine Katastrophe führen würde und unter anderem auch von französischen Diplomaten und Adligen, zum Beispiel der französische Marschall Foch, der sagte, das ist kein Frieden, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Also man rannte da eigentlich sehenden Auges schon in den nächsten Krieg rein.
Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen rückblickende Betrachtung, weil man ja weiß, was kommt jetzt aus der heutigen Perspektive.
Also das Zitat gerade war aus dem Jahr 1919.
Aber er hat gesagt, was hat er gesagt?
Das ist kein Frieden, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand.
Ja, okay.
Und er hat es auch ziemlich genau getroffen mit der…
Der Zeitskala, ja, stimmt. Ja, aber erstmal nochmal ganz kurz zurück ins Jahr 1919. Also damals soll Deutschland dann ein Siebtel seines Territoriums und ein Zehntel seiner Bevölkerung abtreten. Elsass-Lothringen geht an Frankreich, im Osten fällt Posen und Westpreußen an Polen. Die Hulchiner Ländchen im Südosten kommen in die Tschechoslowakei. Das Memelgebiet soll von Alliierten kontrolliert werden und Danzig zur freien Stadt unter dem Mandat des Völkerbunds unterstellt werden und das polnische Zollsystem eingegliedert werden. Und dann gibt es über zahlreiche Gebiete noch Volksentscheide bei der Zugehörigkeit, unter anderem im Saarland. Und was ich auch noch interessant fand, war die lange Liste der Unterzeichner. Also du hast schon gesagt, die USA haben es nicht ratifiziert. Das war der Kongress dann später, der die Ratifizierung verweigert hat, aber sie gehören zu den Unterzeichnern. Aber dann natürlich auch das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Japan, Belgien, Bolivien, Brasilien, Kuba, Ecuador, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedjas, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Königreich der Serben, Kroaten, Slowenien, Siam, Tschechoslowakei und Uruguay. Also das ist echt eine ganz lange Liste und China, wie gesagt, nicht. Und zu den Reparationszahlungen, also bis April 1921 sollte schon mal erstmal eine Rate von 20 Milliarden Goldmark bezahlt werden und das entspricht mehr als 7 Millionen Kilogramm Gold. Also das war schon mal die erste Rate, die Deutschland zahlen sollte, aber das geht noch viel absurder. Also 20 Milliarden Goldmark, wie gesagt, sind 7 Millionen Kilogramm Gold und dann war die zweite Forderung der Alliierten dann eine Gesamtentschädigungssumme in Höhe von 296 Milliarden Goldmark zu zahlen in 42 Jahresraten. Und zusätzlich sollte Deutschland auch 12% seiner jährlichen Exporterlöse an die Siegermächte abtreten. Und insbesondere die USA haben sich dann in der Folge immer wieder dafür eingesetzt, dass Deutschland weniger davon bezahlen soll. Und es gab ja noch Young-Plan und sowas alles. Also es gab dann auch eine ganze Reihe von Wirtschaftshilfen aus den USA in Richtung Deutschland. Und irgendwann haben dann auch die Siegermächte, das war 1932, eingesehen, dass diese Reparationszahlungen nicht weiter gezahlt werden können, dass die deutsche Wirtschaft komplett entrückt und allein deswegen es einfach nicht möglich ist, diese Reparationen zu leisten. Und dieser Versailler Vertrag und die Reparationszahlungen haben aber auch noch einen sehr langen Schatten, der bis ins Jahr 2010 reicht. Denn infolge der extrem hohen Reparationszahlungen gab es ja, wie gesagt, dann zum Beispiel Anleihenprogramme, die aus den USA aufgelegt wurden, um Deutschland unter die Arme zu greifen bei den Reparationszahlungen. Und diese Zahlung der Anleihen wurden dann irgendwann ausgesetzt. Dann kam ja auch dann natürlich dann die Nazi-Regierung, die dann sowieso sich nicht um solche internationalen Zahlungsverpflichtungen gekümmert hat und so weiter. Und dann gab es natürlich die Bundesrepublik und die hat dann sich verpflichtet, 1953 im Londoner Schuldenabkommen, dass sie diese Zinsen der Anleihen auch irgendwann bezahlen werden. Und zwar dann, heißt es damals im Londoner Abkommen, sobald die Wiedervereinigung erreicht ist, von der man 1953 wahrscheinlich noch gedacht hat, könnte irgendwann kommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und von der dann irgendwann in den 80ern eigentlich kaum einer noch ausgegangen ist, dass die noch kommen wird. Aber sie kam ja dann und deswegen trat dann am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung in Kraft und damit mussten wieder diese Zinsen gezahlt werden von diesen uralten Anleihen aus dem Ersten Weltkrieg und die wurden dann auch brav bezahlt von der Bundesrepublik an überwiegend private Inhaber von Anleihen, wahrscheinlich eher der Nachkommen in den meisten Fällen und dann hat die BRD nochmal 200 Millionen Euro bezahlt und am 1. Oktober 2010 wurde die letzte Rate getilgt.
Ja, wie gesagt, ein Jahr mit Folgen. Und es gab übrigens auch noch mal einen separaten Vertrag der USA mit …
Der Berliner Vertrag,
genau,
ja.
Mit Deutschland.
Ja. Die haben einen separaten Friedensvertrag unterschrieben, genau.
Der diese, die härtesten Parts ausgeklammert hat und ja, es war im August 1921 dann.
Ja. Ja, ansonsten hatten wir es im Jahr 1918 schon angerissen. Es gibt ja ein bisschen Beef in der linken Bewegung, in der Arbeiterbewegung.
Meinst du jetzt in Russland oder in Deutschland?
In Deutschland, oder? In Russland natürlich auch, aber auch in Deutschland zwischen der MSPD-Regierung und den linken Kräften, die sich ja unter dem Label unter anderem Spartakusbund versammelt haben, USPD als Abspaltung von der SPD, als linke Abspaltung. Und natürlich auch die in dem Jahr gegründete KPD. Und wobei im Januar war sie noch nicht gegründet. Im Januar 1919 rufen diese Kräfte, der vor allem der Spartakusbund, zum Sturz der SPD-Regierung auf, weil sie so ein bisschen Russland imitieren wollen. Und der Gustav Noske, der damals Volksbeauftragter für Heer und Marine ist, von der SPD, lässt diesen Spartakusaufstand dann blutig niederschlagen mit Hilfe von Freikorps.
Hast du richtig ausgesprochen?
Freikorps, ja. Also auch im Plural, ne?
Ja.
Und da werde ich auch später noch ausführlicher drauf eingehen, aber ich will einen Satz zitieren.
Weil du bei geboren und gestorben wahrscheinlich Kalib Knecht und oder Rosa Luxemburg hast.
Genau.
Okay.
Genau. Aber von Noske ist damals der Satz überliefert, einer muss der Bluthund sein, ich scheue die Verantwortung nicht. Und das war natürlich dann eine extreme Spaltung der Arbeiterbewegung. Und es gibt auch ein Lied, was diese Ereignisse des Januars 1919 beschreibt, das Büchsenstein-Lied. Und es ist ein Lied der Kommunisten und dort singen sie O Spree Athen, O Spree Athen, so wurde damals unter anderem Berlin genannt, das war ein Spitzname von Berlin. Viel Blut hast du gesehen, in deinem Friedrichshaine ruht so manches tapfere Spartakusblut. In manchen anderen Versionen heißt es auch statt Friedrichshaine, Friedrichsfelde. Und Büchsensteinlied, weil der Name der Druckerei, wo die rote Fahne damals gedruckt wurde, ich weiß nicht mehr genau, welche kommunistische Zeitung es war, könnte auch die Spartakusbriefe gewesen sein, also eine von diesen kommunistischen Zeitungen wurde auf jeden Fall in diesem Büchsenstein Verlag gedruckt und der wurde angegriffen von den Freikorps und von den von der Polizei und deswegen Büchsenstein-Lied. Und um nochmal so ein bisschen diese aufgeheizte Stimmung dieser Zeit wiederzugeben, auch noch eine weitere Anekdote. Also es gab in München, bei der kommunistischen Münchner Räterepublik, auch eine Niederschlagung eines Aufstands. Und dann wurde der Anführer, Levin hieß der, vor Gericht gestellt. Und dort hat er den berühmten Satz gesagt, wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub. Der wurde dann auch wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Aber diesen Spruch fand ich noch ganz, ganz nett.
Das, wie gesagt, ich bin ja nicht so unterwegs in sozialen Netzwerken, aber das würde wahrscheinlich auch gut funktionieren, oder? Als Post.
Wir Kommunisten sind alle tot auf Urlaub?
Ja, wenn man das so in die damalige Zeit transponieren würde.
Ja, das ist auch ein starker Spruch, ja.
Nee, vor allem ist es irgendwie so ein weniger als 160 Zeichen.
Naja, stimmt, es ist ein Tweet, ja. Ich hätte sonst noch eine weitere Sache aus Europa, wieder aus Deutschland, aber ich lasse dich auch erstmal gerne wieder was sagen.
Über Europa, da war ich jetzt erstmal fertig.
Okay, dann habe ich noch eine Sache aus Europa, wieder aus Deutschland, und zwar die Gründung der Deutschen Arbeiterpartei, DAP, die Vorläuferpartei der NSDAP ist. Und zwar wird die gegründet am 5. Januar 1919, eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern. Und zwar durch einen Sportjournalisten und einen Werkzeugschlosser. Der Werkzeugschlosser heißt Anton Drexler und der Sportjournalist heißt Karl Harrer. Und die versammeln sich mit einem kleinen Kreis von 22 weiteren Anwesenden in einer Kneipe irgendwo in München. Und es gab vorher schon den Freien Arbeiterausschuss und aus dem, der Freie Arbeiterausschuss für einen guten Frieden. So haben sie sich erst genannt und dann haben sie daraus die DAP gegründet.
Aber guter Friede klingt erstmal gut.
Ja, der gute Frieden, ich vermute mal, damit ist gemeint, damit ist vor allem gemeint, nicht der Versailler Frieden, der dann kam oder ein.
Nicht der schlechte Frieden.
Nicht der schlechte Frieden, genau. 1918 wurde der gute Frieden gegründet und dann DAP 1919. Und Drexler wurde dann Vorsitzender und der war aber jetzt nicht der große Rhetoriker. Der hat nämlich dann, also die DAP bestand erstmal nur so echt aus Arbeitskollegen von diesem Drexler, aus seinem Münchner Eisenbahnwerk. Und der hielt dann immer irgendwelche Reden in diesen Kneipen, wo sich seine Kollegen eigentlich mehr oder weniger nur getroffen haben. Und da hat aber keiner zugehört. Und das ist immer in der allgemeinen Lautstärke dieser Kneipe untergegangen. Also das war jetzt nicht der große Rhetoriker, der die Massen bewegt hat. Und am 19. Oktober 1919 wird dann aber ein gewisser Adolf Hitler Mitglied dieser DAP. Und zwischen Harrer, dem zweiten Gründer neben Drexler, und Adolf Hitler entsteht so eine Art Streit. Weil Harrer will eigentlich die Partei so ein bisschen wie so ein Geheimbund aufziehen und sieht die Tude-Gesellschaft, die ich ja im letzten Podcast schon mal angesprochen habe, so ein bisschen als Vorbild, also so im Verborgenen irgendwie so die Fäden ziehen und irgendwie die Gesellschaft umbauen. Und Hitler ist vollkommen anderer Meinung und sagt, nein, wir müssen eine Massenbewegung werden. Wir können die Stadien füllen.
Damit hat er ja leider ja auch recht.
Ja, Harrer nennt ihn größenwahnsinnig und tritt am 5. Januar 1920 dann von allen Parteien wieder zurück, weil Hitler angekündigt hat, ich werde Anfang 1920 eine Massenveranstaltung abhalten. Und Harrer denkt sich, was ist das für ein komplett durchgeknallter Typ? Der hat es ja wohl nicht mehr alle und tritt aus der Partei aus. Und damit überlässt er im Grunde erstmal dem Drexler den Parteivorsitz und dann wenige Monate danach wird es dann Hitler. Und dann habe ich noch was anderes zu Hitler gefunden aus dem Jahr 1919 und zwar einen Brief, die Süddeutsche Zeitung hatte mal darüber geschrieben, ein Brief von Adolf Hitler an einen ebenfalls nationalistisch eingestellten Soldaten namens Adolf Gemlich. Und dieser Gemlich, der hatte Hitler nach seiner Haltung zum Judentum gefragt. Und der damals 30-jährige Hitler, der antwortet schon ziemlich deutlich, nämlich er sagt, gelegentliche Pogrome sind nicht genug. Letztes Ziel muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Mhm. Also da hat er eigentlich überhaupt keinen Hehl aus seinen Plänen gemacht. Ach ja, und was es auch noch gab in Europa, sorry, ich habe doch noch ein bisschen was zu Europa. Zwei Sachen.
Ja, ich hatte auch noch eine Sache vergessen.
Ja, dann mach das gerne jetzt.
Die Frauen in Deutschland wählen das erste Mal.
Ah, das habe ich nicht gesehen.
Ja, es gab auch eine enorm hohe Wahlbeteiligung. Also da gibt es eine Menge Bilder aus dem Jahr mit Schlangen von Frauen jeden Alters, die da vor den Wahllokalen stehen. Und es gab auch eine gewisse Verunsicherung bei den Parteien, weil sie nicht wussten, wie sie Frauen ansprechen wollen, wie die wohl wählen würden. Und die weiblichen Politikerinnen, die es dann auch gab, hatten auch noch ziemliche Mühe, sich durchzusetzen. Und wenn sie hart waren, standen sie ihren Mann. Und wenn sie eher so weiche Themen vertreten haben, hieß es, sie sind halt einfach Frauen. Und also
oder wie Gerhard Schröder es mal ausgedrückt hat, Ministerium für Frauen und Gedöns.
Ja, so ungefähr. Ja, aber trotzdem sehr wichtiger und ich glaube auch wirklich besonderer Schritt für die Frauen, die damals wahlberechtigt waren.
In den USA ja übrigens auch zum ersten Mal zumindest landesweit Frauenwahlrecht, kommen wir gleich noch zu. Gäbe es, das weiß wahrscheinlich nicht, ne? Aber gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also mich würde mal interessieren, wie die Frauen, wie anders sie abgestimmt haben im Vergleich zu den Männern, also ob es da irgendwelche anderen Parteienpräferenzen gab damals, aber es da wird wahrscheinlich gar nicht erhoben worden sein, oder?
Doch, doch, bestimmt, weil das hat die Parteien ja auch interessiert, weil sie nicht genau wussten, wie sie die neue Zielgruppe gewissermaßen.
Ja, aber es gab ja nicht so richtig Exit-Polls oder sowas, ne? Also vielleicht gibt es jetzt. Also interessiert hat sich sicher nicht, aber ob es dazu wirklich seriöse Erhebungen gab?
Das wahrscheinlich nicht. Aber ja doch, ich habe was dazu tatsächlich hier. Ah. Und zwar, soweit dies, also Zitat von der Bundeszentrale für politische Bildung, ein Artikel darüber, soweit dies über die schmale Datenbasis mit getrennt geführten Wahllisten bekannt ist, tendierten Frauen eher zu gemäßigten Parteien, vor allem zu christlich gebundenen, wie dem Katholischen Zentrum und der protestantisch-konservativen Deutschnationalen Volkspartei, DNVP. Und Frauen richteten ihr Stimmverhalten wohl nicht danach aus, ob Parteien für Fraueninteressen eintraten, wie es zum Beispiel die SPD als einzige Partei getan hatte, die seit 1891 für das Frauenwahlrecht eintrat.
Ah, spannend.
Und im Verlauf der Republik sank die Wahlbeteiligung insbesondere der Frauen wohl leicht, um dann zum Ende wieder anzusteigen.
Mhm. Ich hatte noch rausgeschrieben, die alliierte Rheinlandbesetzung. Ab dem 11. November 1918 musste die provisorische Reichsregierung ja einwilligen, dass die deutschen Truppen von der Westfront hinter dem Rhein sich zurückziehen und dass stattdessen die Siegermächte Frankreich, Belgien, Großbritannien und USA die linksrheinischen Gebiete sowie drei rechtsrheinische Brückenköpfe besetzen. Und Anfang 1919 folgte dann ein weiterer Brückenkopf. Was ich aber noch ganz interessant fand, es gab den Freistaat Flaschenhals. Sagt ihr das was?
Ja.
Ja. Das ging wohl, ja, also das war kein richtiger Staat im völkerrechtlichen Sinne. Das war einfach so ein schmales Gebiet zwischen dem Rhein und dem umgesetzten Teil der preußischen Provinz Hessen-Nassau, das ab dem 10. Januar 1919 bis zum 25. Februar 1923 unbesetzt blieb, aber halt komplett isoliert war vom restlichen Deutschen Reich und damit einfach politisch und wirtschaftlich ja, auf sich selbst gestellt war. Also es gab da keinerlei staatliche Ordnung. Das war einfach so ein Stück Landschaft, der quasi vergessen wurde. Das war so ein kleines Kuriosum noch damals. Damit kommen wir nach Nordamerika.
Ja, und ich sehe gerade, das habe ich irgendwie so ein bisschen übersprungen.
Oh, okay. Kein Problem. Ich habe einiges.
Das ist gut.
Also nur die USA.
Ja.
Wie das sehr häufig ist in dieser Kategorie. In Kanada, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht so richtig.
Frauenwahlrecht auch, aber.
Genau. Also erstmal Theodore Roosevelt stirbt mit 60.
Ja, genau.
Und vielleicht eine etwas größere Entwicklung ist ja auch manchmal bei diesen ganzen Kleinigkeiten verliert man ja manchmal so ein bisschen den Blick für die großen Entwicklungen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist ja, dass durch den Ersten Weltkrieg Europa geschwächt ist in dieser Zeit und zum ersten Mal in der Weltgeschichte die USA gerade in diesem Jahr oder ab diesem Jahr so ein bisschen die globale Weltmacht werden und die globale Führungsrolle übernehmen. Und auch so ein bisschen Führungsrolle des Westens.
Ja, das stimmt. Noch eine Folge dieses Jahres.
Ja. Und zwei große politische Projekte der Progressiven werden umgesetzt oder kommen zumindest in Gang. Und zwar der 18. und der 19. Zusatzartikel der US-Verfassung. Der 18., der wurde schon 1917 vom Kongress verabschiedet und dann am 16. Januar 1919 von 3/4 aller Bundesstaaten ratifiziert und dann erst im Januar 1920 in Kraft gesetzt. Das ist die Prohibition.
Mhm.
Dieser Verfassungszusatz verbietet zwar nicht den Genuss alkoholischer Getränke, aber erschwert ihn durch das Verbot von Herstellung, Import und Verkauf. Also letztlich ist die Frage, wie soll man denn überhaupt noch Alkohol dann trinken, wenn man ihn weder herstellen darf, noch importieren darf, noch verkaufen darf. Und der 19. Zusatzartikel der Verfassung, der wird am 4. Juni 1919 vorgeschlagen vom Kongress, am 18. August 1920 zur Verfassung hinzugefügt und mit ihm wird dann das Frauenwahlrecht in den USA auf nationaler Ebene eingeführt. Und in den meisten Bundesstaaten gilt zu dem Zeitpunkt schon das Frauenwahlrecht. Also da hat es einen Wandel gegeben von 1910, wo das in den meisten Bundesstaaten noch nicht gab, bis zu dem Jahr, wo es dann in den meisten Bundesstaaten schon Frauenwahlrecht gab. Aber mit diesem Verfassungszusatz gilt das dann eben auch für die Bundeswahlen, also für die Präsidentschaftswahlen und eben auch verbindlich für alle Bundesstaaten. Also dann setzt sozusagen der Bundesstaat das Frauenwahlrecht auch in den, also der Federal State in den Bundesstaaten das Frauenwahlrecht durch. Aber ganz interessant auch hier die Unterschiedlichkeit der Geschwindigkeiten. Also es wurde schon 1878 von einem Senator vorgeschlagen, das Frauenwahlrecht landesweit einzuführen. Und in New Jersey gab es das sogar schon ab Gründung der USA, also 1789, und wurde dann 1807 abgeschafft. Mhm. Das war es auch schon. Sonst können wir wieder zu Süd- und Mittelamerika. Da habe ich sehr wenig, dann kannst du gerne mal starten.
Naja, das Einzige, was man zu Nordamerika noch sagen könnte, war natürlich auch die Rolle Wilsons im Versailler Vertrag und auch infolge des 14-Punkte-Plans aus dem Jahr vorher.
Mhm.
Und ich hatte noch ein Zitat von H.G. Wells, den wir auch schon mal hatten im Podcast, über den US-amerikanischen Präsidenten. Und zwar dass er wohl damals aufhörte, ein Staatsmann zu sein und zum Messias wurde.
Ja. Okay.
Und vor allem, wenn man sich so Wilson vorstellt, so in seiner nüchternen Art, so diese Bilder vor Augen hat, ist ein sehr interessanter Messias.
Ich trinke übrigens das Prohibitionsgedächtnisbier zu dem Podcast heute.
Okay. Was hast du zu Südamerika?
Ach, ganz wenig nur. Ich habe etwas, eine kleine Kuriosität, die ich in einem Artikel entdeckt habe. Und zwar, dass der deutsche Generalkonsul in Mexiko, Anton von Magnus, per Telegramm andere deutsche Botschaften sowohl im Land als wahrscheinlich auch in anderen lateinamerikanischen Ländern auffordert, alle unnötigen Papiere zu vernichten. Wahrscheinlich so in seiner Panikreaktion auf die Niederlage im Ersten Weltkrieg.
Mhm.
Und als einzige ausdrückliche Ausnahme nennt er die Dechiffrierbücher, also das, womit man dann die verschlüsselten Botschaften entschlüsselt. Und dann habe ich noch, dass durch die Oktoberrevolution in Russland ganz viele revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika angefeuert werden. Also am Tag der Arbeit, am 1. Mai 1919, gibt es unter anderem große Demonstrationen in Argentinien und Peru. Was hast du denn aus Süd- und Mittelamerika?
Witzigerweise Fußball-News, obwohl das sonst auch nicht.
Ach ja, das habe ich gesehen, aber habe ich direkt weggeklickt, weil mich das so wenig interessiert hat. Ja, erzähl mal.
Ja, das sogenannte Campeonato Sudamericano fand statt. Und zwar war das eine Kontinentalmeisterschaft. Also wahrscheinlich so eine, sowas, was die EM heute ist. Ich bin nicht so firm mit Fußballgeschichte. Also halt
Ich sag nur, ein Sportreporter hat die NSDAP gegründet oder die Vorläuferpartei davon.
Ja.
Und der Völkische Beobachter nannte sich am Anfang Münchner Beobachter Sport irgendwas. Das Sportblatt oder so. Also Sport ist immer schlecht.
Ich lasse es einfach mal so stehen und verrate die Daten dieser Kontinentalmeisterschaft. Und zwar war das der 11. bis 29. Mai. Ort war Brasilien. Eingeladen waren 3 Gastmannschaften. Die Schiffsreisekosten für die 3 Gastmannschaften wurden auch von Brasilien zur Hälfte übernommen, wofür aber die Spieler der Gastmannschaften offenbar nicht so dankbar waren oder zumindest fanden sie es ganz lustig, die vorbeiflanierenden Brasilianer von ihren Hotelbalkons zu beschimpfen. Also sie waren quasi im Gastland und haben da irgendwie die Bevölkerung beschimpft. Zum Beispiel, dass diese nur in Lumpen herumlaufen würden. Und das führte zu Eklats und Ressentiments, sodass die Spiele als erste dafür bekannt wurden, dass Polizeikräfte am Spielfeldrand für Sicherheit sorgen mussten.
Ah.
Also in Brasilien wurden die Hooligans erfunden.
Hm. Ja, auch eine lange Tradition dann. Gut, dann kommen wir zu dem Teil, wo ich immer ganz still werde.
Beziehungsweise kommen wir damit zu dem Film, den du auch mitgebracht hast.
Ach so, ja, aber dazu habe ich ja nur ganz wenig rausgeschrieben unter Antarktika. Also da kannst du gerne mal ins Detail gehen über die Endurance-Expedition.
Ja, und zwar war das eine Stummfilm-Doku, zumindest wenn wir denselben Film gefunden haben.
Wie hieß der, den du rausgesucht hast?
South.
Ja, genau, ja, den habe ich rausgesucht, genau.
Und das hatte ich bis jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, dass bei der Endurance ein Kameramann dabei war.
Das wusste ich auch nicht bis dahin. Ja.
Frank Hurley. Und ja, der Film war auch eigentlich erstmal eher so Begleitmaterial für die PowerPoints von Shackleton gewissermaßen, weil der ja so durch die Gegend tourte und von seinen Abenteuern erzählte. Und 1919 kam er halt als eigenständiger Dokufilm in die Kinos. Und man kriegt den auch. Also das National Film and Television Archive in London hat den Film restauriert und die DVD kann man einfach bei Amazon kaufen. Ich bin auch versucht, das zu tun tatsächlich.
Hm.
Und ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe einen Stummfilm-Blogger entdeckt. Die Seite finde ich auch ziemlich toll. Es ist irgendwie immer sehr schön, was man durch den Podcast entdeckt. Und da habe ich mir ein paar seiner Notizen hier rausgeschrieben.
Wie heißt der Stummfilmblogger? Oder der Blog dazu?
Gabelin Geber.
Ah.
Aber ist in den Shownotes, also gabelingeber.wordpress.com.
Mhm.
Also wirklich einfach ein privater Spaßblog eigentlich. Aber ziemlich gut recherchiert, also es scheint so ein richtiger Liebhaber von Stummfilmen zu sein. Mhm. Es geht auch nur um Stummfilme. Und auf jeden Fall sagt dieser Blogger, dass Hurleys Film so eindrücklich sei, weil er eine Legende zum Leben erweckt. Und er schreibt, was die meisten aus zeitlich entrückten Artikeln oder gedruckten Berichten kennen, erwacht hier zum Leben. Das Steckenbleiben im Eis, die monatelange Stagnation, der Versuch, sich im ewigen Eis einzurichten, der Untergang der vom Eis eingeschlossenen und zerdrückten Endurance, all das hat Hurleys Kamera nicht nur festgehalten, sondern mittels besonderer Bildkompositionen auch kommentiert. Und das, finde ich, klingt ziemlich spannend, also irgendwie mit den reduzierten Mitteln des Stummfilms.
So, ja, das soll aber auch filmisch tatsächlich ziemlich gut gewesen sein. Also der Regisseur, der irgendwie auch so Kameratechniken verwendet und so, die tatsächlich ziemlich beeindruckende Bilder erzeugt, da hatte ich auch gelesen.
Und das Kuriose war aber wohl oder ist wohl an dem Film, dass er nach dem Untergang der Endurance plötzlich abbricht und Tieraufnahmen zeigt. Und das lag daran, dass natürlich Hurley, als das alles ganz tragisch wurde, nicht mehr die Kamera draufgehalten hat.
Hm.
Und er war ja einer der Überlebenden und kehrte dann halt einfach nochmal zurück einige Zeit später, um die Tierwelt nochmal abzufilmen und hat dann eben die fehlende Footage des Endes der Expedition mit Tiermaterial aus der Gegend aufgefüllt und die Geschichte wurde nur weiter erzählt durch Text. Dann.
Also hat er nicht die Ethik eines Bildreporters gehabt, sondern dann so viel Anstand, dann nicht weiter zu filmen, als es tragisch wurde.
Genau.
Okay. Interessant. Ganz, übrigens auch ganz interessant, der Stummfilmblogger schreibt, er hat offenbar auch so ein bisschen die Sprache dieser Zeit internalisiert. Er schreibt, ich habe eine Gemahlin, zwei Kinder und eine Katze.
Ja, das fand ich auch sehr sympathisch eigentlich. Hab ich auch gesehen.
Cool.
Aber vielleicht nochmal so ein bisschen als Aussicht und Ankündigung, wie es mit der Kultur weitergeht. Also in diesem Jahr wird auch die Dresdner Sezession gegründet. Also es geht weiter mit dem Kunst- und Kulturleben. Wir sind kurz vor den goldenen 20ern. In Deutschland macht sich die neue Sachlichkeit breit. Also man möchte wieder zu einfacheren Ausdrucksformen, also weniger elitären Richtung. Andererseits geht es auch mit dem Surrealismus erst so richtig los und das wird alles noch ganz spannend in den nächsten Jahren.
Mhm.
Und ich komme mit meiner Lieblingsrubrik komme ich auch gleich nochmal zu einem Buch, was viel später im Laufe des Jahrhunderts erscheint, aber der Autor wird geboren in diesem Jahr.
Ah, okay. Interessant.
Das ist auch nochmal ein Kulturthema eigentlich.
Gut, aber dann sind wir doch auch schon bei dieser Kategorie um Leben und Tod, wo wir die Geborenen und Gestorbenen des Jahres besprechen. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich wollte dich eigentlich anhand von Zitaten raten lassen, wen ich bei gestorben habe, aber du weißt es ja schon. Du hast ja schon auf zwei Personen runtergebrochen, die es sein können. Und ich habe es ja schon bestätigt und deswegen.
Aber ich weiß immer noch nicht, welche von den beiden.
Ja, ich kann ja, okay, vielleicht. Okay, Lenin hat über die Person gesagt, ein Adler unter den Hühnern.
Ich glaube nicht, dass er über Rosa Luxemburg von einem Adler gesprochen hätte. Doch? Lenin hat
Viktor Adler, der Mitgründer der Sozialdemokraten in Österreich, hat in einem Privatbrief geschrieben, giftiges Luder, aber blitzgescheit. Also es ist Rosa Luxemburg.
Ah. Lenin hat Rosa Luxemburg als Adler bezeichnet.
Ja, ein Adler unter Hühnern hat er geschrieben über Rosa Luxemburg. Und Clara Zetkin, die auch eine Freundin von Rosa Luxemburg war und ja auch eine Begründerin der Frauenbewegung,
ja,
schrieb über sie, die kleine gebrechliche Rosa war die Verkörperung beispielloser Energie. Sie forderte jeden Augenblick das Höchste von sich und erhielt es. Wenn sie unter einer Überanstrengung zusammenbrechen drohte, so erholte sie sich bei einer noch größeren Leistung, bei Arbeit und Kampf, wuchsen ihr Flügel. Ja, aber du kannst auch, wie wollen wir das machen?
Nein, steig ruhig ein, okay, mit Rosa Luxemburg.
Okay. Also, wie ja schon kurz erwähnt, wird Rosa Luxemburg in diesem Jahr 1919, im Januar, ermordet, neben Karl Liebknecht und auch parallel zu Kurt Eisner. Also die Anführer der Novemberrevolution werden in diesem Jahr ermordet. Und ich steige nochmal mit einem weiteren Zitat ein, was ich im Zeitartikel gefunden habe aus dem Jahr 1967. Rosa Luxemburg hat die blutigen kriegerischen Konsequenzen des entfesselten Nationalismus und seiner Abkömmlinge Militarismus und Imperialismus gefürchtet, deren Kosten vorwiegend das Proletariat zu tragen habe. Dagegen erschien ihr der revolutionäre Bürgerkrieg das geringere Übel. Wer kann ihr danach dem bisherigen Verlauf des Jahrhunderts widersprechen? Das ist tatsächlich eine ganz große Konstante in ihrem Leben. Und zwar dieser Einsatz gegen Nationalismus und Militarismus. Das unterscheidet sie auch nochmal von ganz vielen anderen Sozialisten dieser Zeit. Aber ich beginne nochmal von vorne. Also geboren wird sie wahrscheinlich am 5. März 1871. Wahrscheinlich, weil laut ihrem Geburtsschein sie am 25. Dezember 1870 geboren wurde. Aber sie schreibt mal in einer Antwort auf einen Geburtstagsbrief zu diesem Datum, dass dieser Schein erst nachträglich ausgestellt wurde und das Datum korrigiert wurde, tatsächlich sei sie nicht ganz so alt, Zitat. Und ihre Familie und sie selbst hat den Geburtstag immer am 5. März gefeiert. Und sie wird geboren als Rosalia Luxemburg und nicht Luxemburg.
Wie kam das zustande?
Ein Schreibfehler, noch zu Lebzeiten ihres Vaters. Einfach eine Behörde hat das falsch geschrieben und sie hat irgendwie entschieden, dass das ihr besser gefällt und hat es dabei belassen. Und sie wird geboren in einem Land, das sich damals Kongresspolen genannt hat. Das war mir übrigens auch neu. Sagt ihr das? Kongresspolen? So nannte sich das Land Polen in dieser Zeit, das zum Kaiserreich Russland gehörte, weil es mit dem Wiener Kongress entstanden ist. Also wurde es genannt Kongress, es also war wahrscheinlich nicht der offizielle Name, aber so steht es auch in der Wikipedia als Kongresspolen. Das war der Nachfolgestaat von dem Herzogtum Warschau. Ihr Vorname Rosalia wurde dann eben umgangssprachlich zu Rosa verkürzt. Der Vater war Holzhändler, beide Elternteile waren Juden und zu Hause wurde Deutsch und Polnisch gesprochen, nicht Jiddisch. Die Eltern haben mit der polnischen Nationalbewegung sympathisiert und sie hat ja mit diesem Nationalismus nie was anfangen können. Hat sich da uns auch sehr viele Feinde gemacht, wenn wir noch zu kommen. Rosa hat dann erstmal als Kind eine umfassende humanistische Bildung genossen. Sie lernte Polnisch, Deutsch, Russisch, Latein, Altgriechisch, konnte auch Französisch, konnte Englisch zumindest lesen und Italienisch verstehen und hat sehr viel Literatur gelesen, also hat Gedichte rezitiert, war eine gute Zeichnerin, hat sich für Botanik interessiert, für Geologie, hat Pflanzen und Steine gesammelt und Musik geliebt. Also sie hatte sehr breite musische und wissenschaftliche Interessen. Mit 5 Jahren...
Ein Universalgenie.
Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also auch was sie noch alles studiert hat, um noch zu kommen. Aber erst mal mit 5 Jahren hat sie ein Hüftleiden. Das wird dann fehldiagnostiziert als Tuberkulose. Und deswegen auch falsch behandelt. Und deswegen ist sie dann 1 Jahr ans Bett gefesselt. Oder wird zumindest vom Arzt wird gesagt, 1 Jahr Bettruhe.
Was und, noch schlimmer macht wahrscheinlich.
Ja.
Die fehlende Bewegung.
Ja, und in dieser Zeit bringt sie sich selber Lesen und Schreiben bei. Und sie schreibt dann auch mal Gedichte und übersetzt auch Gedichte. Also sie kann ja sowohl Polnisch als auch Deutsch als Muttersprache und übersetzt immer viel zwischen diesen beiden Sprachen. Und schreibt auch ein kleines Gedicht mit 13, also sie war 13 Jahre alt, als Kaiser Wilhelm I. Warschau besucht. Und zwar heißt es dort an Kaiser Wilhelm I. gerichtet, sage deinem listigen Lumpen Bismarck, tu es für Europa, Kaiser des Westens, befiehl ihm, dass er die Friedenshose nicht zuschande macht. Also,
okay.
Also war schon damals sehr direkt und immer in... auch immer um den Frieden bemüht. Sie kommt dann auf das Frauengymnasium in Warschau. Also die Eltern ziehen nach Warschau, um den Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen. Und das Frauengymnasium Warschau hat damals eigentlich fast nie Juden aufgenommen, aber sie wird aufgenommen. Und dort darf nur Russisch gesprochen werden, weil Warschau war damals russisch besetzt, Teil des Kaiserreichs Russland und deswegen engagiert sie sich in einem geheimen Fortbildungskreis, wo die Leute dann heimlich Polnisch reden. Und über diesen geheimen Fortbildungskreis stößt sie 1886 dann noch als Mädchen auf eine marxistische Gruppe, die nennt sich Proletariat. Und 1888, im Jahr darauf, wird sie dann, oder 2 Jahre darauf, wird sie dann Mitglied der Nachfolgegruppe Zweites Proletariat. Und sie besteht das Abitur als Klassenbeste und damit müsste sie eigentlich eine Goldmedaille gewinnen damals. Aber die Schulleitung weigert sich, ihr diese Goldmedaille zu verleihen, wegen oppositioneller Haltung gegenüber den Behörden.
Mhm.
Und diese rebellische Haltung wird sie ihr Leben lang auch nicht verlieren. Im Dezember 1888 flieht sie vor der Zarenpolizei, weil inzwischen aufgedeckt wurde, dass sie Mitglied in dieser verbotenen Gruppe Proletariat ist. Und deswegen flieht sie in einen der ganz wenigen Staaten dieser Zeit, wo man politisch tatsächlich ziemlich frei ist, und das ist die Schweiz. Und dort schreibt sie sich an der Universität Zürich ein. Und das ist die einzige Universität zu diesem Zeitpunkt in ganz Europa, an der Männer und Frauen gleichberechtigt studieren dürfen. Und
aber die Schweizer waren noch so spät mit dem Frauenwahlrecht.
Mit dem Frauenwahlrecht, ja, aber die Universität Zürich war früh mit der Gleichberechtigung bei den Studierenden. Und die Liste der Fächer, die sie studiert hat, ist wirklich lang. Also sie fängt an mit…
Das, was man heute Collecting Degrees nennt.
Ja, wobei ich glaube, sie hat das meiste nicht abgeschlossen. Aber sie hat sehr viel angefangen. Also sie fängt an mit Philosophie, Mathematik und Botanik und Zoologie. Wechselt dann zu Jura, macht Völkerrecht, allgemeines Staatsrecht, Versicherungsrecht. Später kommt dann Volkswirtschaftslehre hinzu. Da wählt sie sich die Schwerpunkte Finanzwissenschaft, Wirtschafts- und Börsenkrisen. Übrigens interessant, dass man das an der Uni Zürich im 19. Jahrhundert schon studieren konnte. Allgemeine Verwaltungslehre und Geschichtswissenschaft. Und da wählt sie sich wiederum die Schwerpunkte Mittelalter und Diplomatiegeschichte seit 1815.
Hm. Ein Studium Generale hat sie sich da zusammen.
Ja, später promoviert sie auch noch, da komme ich dann auch noch gleich dazu. Aber in dieser Zeit in Zürich wohnt sie bei einer Familie namens Lübecks. Und das ist die Familie von einem SPD-Politiker, nämlich Karl Lübeck. Sie pflegt Kontakte zu russischen Marxisten dieser Zeit. Mit einem dieser russischen Marxisten kommt sie auch zusammen. Und schon in dieser Zeit vertritt sie immer diesen streng internationalistischen Kurs. Also sie vertritt die Meinung, die polnische Arbeiterklasse kann sich nur gemeinsam mit der russischen und der deutschen und der österreichischen emanzipieren. Und das schreibt sie auch in Exilzeitungen zum Beispiel zu dieser Zeit. Und damit gerät sie in krasse Opposition zu ganz vielen Sozialisten in Polen zu dieser Zeit, weil die wollen alle eigentlich diesen polnischen Nationalstaat wiederherstellen. Also die sind Sozialisten und Marxisten, aber die sind auch Nationalisten und insbesondere eben antizaristisch und wollen Polen wieder als eigenständigen Staat haben. Und das sieht sie überhaupt nicht ein und sagt irgendwie, also jetzt Wiederherstellung der polnischen Nation, das sei ein anachronistischer Rückschritt. Polen sei viel zu sehr in die Wirtschaft der Besatzerstaaten, das sind damals Russland und Deutschland, integriert und die interessiert das gar nicht. Sie will internationale Revolution, Arbeiterklasse international befreien und ob das jetzt irgendwie eine polnische Nation wird oder so, das ist ihr völlig egal. Dafür setzt sie sich nicht ein. Und deswegen kommt sie auch mit der Sozialistischen Partei in Polen in Konflikt und wird dort dann auch ausgeschlossen. Und deswegen gründet sie einfach eine eigene Partei und das im Jahr 1893 und zwar die Partei Sozialdemokratie des Königreichs Polen. Und die Partei hat dann auch tatsächlich eigentlich also eher so eine liberaldemokratische Auffassung. Also das Ziel ist eine liberaldemokratische Verfassung für das gesamte russische Zarenreich, also Zarenreich abschaffen und Russland und Polen in eine liberaldemokratische Verfassung führen, also im Grunde erstmal so eine bürgerliche Demokratie. Und für Polen sieht diese Partei nur so eine Gebietsautonomie vor. Immer wieder sagt sie, Sozialismus und Nationalismus sind nicht nur in Polen nicht vereinbar, sondern ganz allgemein. Wenn sich die Arbeiter an den Nationalismus binden würden, dann würden sie nur ihre eigene Befreiung gefährden. Und bei einer Sozialrevolution ist sie sicher, dass die jeweiligen Herrscher sich sowieso wieder gegen die eigenen Arbeiter verbünden würden. Und deswegen wird sie auch immer wieder angegriffen von polnischen Nationalisten, insbesondere auch eben mit ihrer jüdischen Herkunft, also immer wieder antisemitischer Hetze ausgesetzt. Aber auch Sozialisten greifen sie an, also Wilhelm Liebknecht zum Beispiel lehnt das auch alles ab. Er sagt auch, der ist ja auch ein Fan der Nation damals noch. Und der Viktor Adler, den ich ja schon mal ganz am Anfang ganz kurz zitiert habe mit dieser abschätzigen Bemerkung, der Mitgründer der Sozialdemokratie in Österreich, der nennt sie damals eine doktrinäre Gans.
Vom Adler zur Gans. Der Adler wiederum hat sie dann zur Gans erklärt.
Ja, wobei Lenin ja übrigens auch immer ihre Konflikte hatte mit Luxemburg.
Ja, Lenin hatte irgendwann mit allen Konflikten.
Ja. Aber gut, auf jeden Fall. Sie ist zahlreichen Angriffen ausgesetzt von sozialistischen Männern und das wiederum macht sie dann international bekannt. Also in der sozialistischen Internationalen dieser Zeit denken immer mehr Leute, wenn diese ganzen großen Sozialisten, also jemand wie Wilhelm Liebknecht und Viktor Adler, wenn die sich alle mit dieser Frau auseinandersetzen und sie beschimpfen, dann ist sie ja offensichtlich ein interessanter Dialogpartner oder jemand, mit dem man sich beschäftigen muss. Also dadurch wird sie dann eigentlich erst bekannt innerhalb der sozialistischen Bewegung. Und im März 1897 reicht sie dann eine Dissertation ein bei ihrem Doktorvater und das ist der Julius Wolf, das ist ein österreichischer Nationalökonom an der Uni Zürich. Und dieser Julius Wolf ist überhaupt kein Marxist, also er versucht in seinen Vorlesungen Marx immer zu widerlegen. Und Luxemburg schreibt damals, eine interessante Kuriosität, ich habe eine sozialistische Dissertation verfasst und sie wurde mit großem Lob von Professor Julius Wolf angenommen. Das gibt ein Gaudium. Und Julius Wolf ist auch tatsächlich sehr begeistert von Rosa Luxemburg, also er bezeichnet sie als seine begabteste Schülerin. Und auch die Dissertation wird von ihm sehr gelobt. Aber Luxemburg merkt auch so ein bisschen, dass sie da in Polen und selbst in Zürich nicht weiterkommt. Und sie will ja diese Arbeiterbewegung nach vorne bringen. Und sie merkt, dass in Deutschland die SPD am weitesten organisiert ist. Und sie zieht nach Berlin gegen den Protest ihres Partners und versucht dort Unterstützung zu finden für ihre polnische sozialdemokratische Partei. Aber damit sie nach Deutschland ziehen kann, braucht sie erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft. Und die ist schnell gefunden. Sie heiratet einfach einen 24-jährigen Schlosser, den Gustav Lübeck, der Sohn von dem SPD-Typen, bei dem sie untergekommen ist in Zürich, und hat damit schnell ihre Staatsbürgerschaft. Und in Berlin angekommen, wird sie dann direkt SPD-Mitglied und gewinnt auch schnell Einfluss, weil sie hat nämlich große rhetorische Fähigkeiten. In der SPD wird sie aber erstmal so als die Polen-Expertin wahrgenommen. Also sie wird immer gefragt bei Fragen zu Polen, weil sie ja aus Polen stammt und hat erstmal keine weitere Wirkungsmacht darüber hinaus. In der SPD gibt es damals so eine Bewegung, vom Marxismus abzurücken. Also die SPD ist ja in dieser Zeit im Kaiserreich zum ersten Mal legalisiert worden und es gibt so eine neue Führungsspitze, die Angst hat, wieder zurückzugehen in die Illegalität, wenn sich die SPD zu stark revolutionär und zu stark marxistisch positioniert. Und das Ganze wird der Revisionismusstreit genannt in dieser Zeit, weil die Marxisten in der SPD diejenigen, die auf Reformen drängen und sagen, wir müssen Teil von so einer bürgerlichen Gesellschaft werden und so weiter, weil die werden als Revisionisten beschimpft von diesem linken Teil. Luxemburg ist ganz klar auf der Seite der Linken in diesem Streit und zieht 1898 nach Dresden, um Chefredakteurin der Sächsischen Arbeiterzeitung zu werden. Das ist eine SPD-Zeitung, aber anders als der Vorwärts, der so ein offizielles Parteiorgan ist und sehr nah immer dran ist an der SPD-Führung, ist die Sächsische Arbeiterzeitung dieser Zeit eher so ein innerparteiliches Oppositionsorgan, also vertritt ganz stark diesen linken Flügel. Und weil sie Chefredakteurin der Sächsischen Zeitung ist, der Sächsischen Arbeiterzeitung, darf sie dann auf dem SPD-Parteitag in Stuttgart vom 1. bis zum 7. Oktober 1898 zu allen politischen Fragen reden und nicht nur zu den Polen-Fragen, wo sie bisher immer gefragt wurde. Und da positioniert sie sich dann ganz klar pro-marxistisch und greift diesen rechten Reformerflügel an. Und der Parteichef damals heißt August Bebel, also der Gründer auch der SPD, und der positioniert sich da noch nicht so klar. Ihr großer SPD-Feind ist in dieser Zeit Eduard Bernstein. Das ist so der Wortführer dieser Revisionisten aus Sicht von Luxemburg. Und mit dem liefert sie sich in der Sächsischen Zeitung auch so einen Schlagabtausch. Und die erste Replik von ihm druckt sie noch ab. Und bei der zweiten sagt sie dann, nee, das drucke ich nicht mehr. Und das wiederum bringt dann aber zwei Redakteure in der Zeitung gegen sie auf und sorgt in der SPD für Unruhe. Und sie bietet dann der SPD-Pressekommission tatsächlich ihren Rücktritt an. Und der Bebel, der schlägt sich jetzt klar auf die Seite von Bernstein und sagt zu Luxemburg, da habe sie jetzt zu sehr als Frau und zu wenig als Parteigenossin sich gezeigt. Mhm. Also indem sie diese Replik nicht abgedruckt hat. Und im Vorwärts diesem nahe an der Parteiführung agierenden Presseorgan der SPD, wird ihr Rücktritt übrigens schon verkündet, bevor sie ihn überhaupt selbst eingereicht hat. Also das ist sozusagen schon anscheinend beschlossen von der SPD-Führung. Die ist ihnen dann doch ein bisschen zu rebellisch da. Luxemburg zieht wieder nach Berlin, schreibt weiter als freie Journalistin für verschiedene SPD-Zeitungen über wirtschaftliche und technische Entwicklungen aus aller Welt und pflegt Kontakt zu Freunden wie Clara Zetkin und dem damaligen Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Und in dieser Leipziger Volkszeitung schreibt sie auch regelmäßig und spricht sich da zum Beispiel unter anderem gegen Militarismus aus. Die SPD-Führung findet sie offenbar immer noch interessant und faszinierend genug, dass sie sich regelmäßig mit ihr austauscht. Also Bebel besucht sie auch zu Hause, diskutiert mit ihr und stimmt auch in einer Sache mit ihr überein, nämlich, dass die Revisionisten, wie die Linken die Leute in der SPD nennen, die für diese Reformen sind, dass sie nicht ausgeschlossen werden sollen aus der Partei. Also Luxemburg ist ja schon für so eine innerparteiliche Demokratie und meint auch, dass man die Revisionisten irgendwie noch überzeugen kann. Dann holt sie dann im Jahr 1900 ihren Partner nach Berlin und löst die Ehe mit Gustav Lübeck auf. Also fühlt sich offenbar inzwischen sicher genug in Deutschland, dass sie da bleiben darf. Und wird aber dann immer wieder verurteilt. Also ich habe jetzt nicht alle Verurteilungen rausgeschrieben, aber mal so ein paar Schlaglichter. Also im Juli 1904 wird sie wegen Majestätsbeleidigung zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen sie 6 Wochen verbüßen muss. Und zwar, weil sie im Jahr zuvor Kaiser Wilhelm II. Über ihn geschrieben hat, der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen. Also das hat ausgereicht für Majestätsbeleidigung im Jahr 1904.
Ja, da hat ja auch fast alles ausgereicht. Mhm. Ist ja auch eben ein Zitat aus dem Untertan, was Heinrich Mann direkt aus dem Mund Kaiser Wilhelms genommen hat. Entweder sie sind für mich oder sie sind gegen mich.
Was ja später Bush nochmal gesagt hat im Krieg gegen den Terror. Genau, ab 1904 beginnt sie sich dann auch mit Lenin auseinanderzusetzen, der ja damals noch ein kleines Licht eigentlich ist in Russland, also noch lange vor der russischen Revolution, aber schon.
Also sie kannte Lenin, bevor er cool war.
Ja, genau. Wobei er schon eine führende Rolle in der kommunistischen oder in der sozialdemokratischen Partei in Russland spielte. Und Luxemburg hat sich immer an Lenins Konzepten gestört. Also damals, 1904, kritisiert sie zum Beispiel das zentralistische Parteikonzept. Also Lenin hat ja damals dieses Prinzip des demokratischen Zentralismus, hat er das genannt, vorgestellt, wo er gesagt hat, dass die unteren Ebenen die oberen Ebenen wählen, aber das, was die oberen Ebenen dann beschließen, auch alle umsetzen müssen. Das war so dieses Zentralistische, was ja auch so ein bisschen die Grundlage gelegt hat für die späteren, doch sehr autoritär regierten kommunistischen Länder. Und das hat sie schon damals, 1904, stark kritisiert. Sie unterstützt die russische Revolution 1905 aus Warschau heraus und wird dann verhaftet, entgeht aber irgendwie der Todesstrafe und wird gegen eine hohe Kaution entlassen. Und 1906 trifft sie auch Lenin in Moskau und diskutiert da wieder mit ihm. Und schon ganz früh, also schon in dieser Zeit, warnt sie immer lauter vor einem bevorstehenden Krieg der Großmächte in Europa und versucht auch immer wieder die SPD auf so einen klar antimilitaristischen Kurs einzuschwören. Und die SPD ist im deutschen Parteienspektrum die Partei, die dann auch am ehesten offen ist für Pazifismus, aber ihr gelingt das nicht. Also es gibt auch in der SPD noch genug Nationalismus, dass Krieg jetzt nicht von vornherein ausgeschlossen wird oder Aufrüstung nicht ausgeschlossen wird. 1913 kommt ja dann der Balkankrieg und da organisiert sie dann eine Demo gegen den Krieg und hält 2 Reden. Und zwar eine in Frankfurt und eine in Fechenheim bei Frankfurt. Und da spricht sie zu einer Menge von Hunderttausenden und die Rede gipfelt in dem Appell: Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen oder andere ausländische Brüder zu erheben, so erklären wir, nein, das tun wir nicht. Und das ist natürlich ein klarer Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung und dafür wird sie dann zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Und zwar wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnung der Obrigkeit. Das war ein Straftatbestand. Die Strafe muss sie dann später im Jahr 1915 ein Jahr absetzen. Sie wird in dieser Zeit zunehmend ernüchtert durch die, was die sozialistischen Parteien in Europa so tun. Also sie erhofft sich da so einen klaren Antimilitarismus, aber die sozialistischen Arbeiterparteien lassen sich dann doch zunehmend auch von diesem Kriegstreiben einnehmen. Und die SPD-Fraktion stimmt ja dann auch am 4. August 1914 einstimmig den Kriegskrediten zu. Und sie denken in dieser Zeit auch daran, sich das Leben zu nehmen und entscheidet sich dann aber doch anders und gründet mit anderen SPD-Kriegsgegnern dann eine Gruppe Internationale, der dann auch kurz danach Wilhelm Liebknecht beitritt. Und das Ziel dieser Gruppe ist, die deutsche Regierung über einen Generalstreik zum Friedensschluss zu bezwingen, was natürlich nicht gelingt. Und aus dieser Gruppe Internationale geht dann der schon angesprochene Spartakusbund 1916 hervor und Luxemburg und Liebknecht sind dann ganz schnell die Wortführer von diesem Spartakusbund. Sie ist aber dann eben erstmal im Gefängnis, also ein Jahr Haft 1915 und wird, nachdem sie entlassen wird, direkt in Schutzhaft genommen. Also ein Jahr Gefängnis sitzt sie ab und dann sitzt sie noch insgesamt drei Jahre und vier Monate bis 1918 in Gefängnissen, ohne irgendwelche Urteile, also einfach als Schutzhaftmaßnahme. Ein Großteil davon im Berliner Weibergefängnis. Sie schreibt aber weiter unter dem Pseudonym Junius und wird so ein bisschen verbittert an dieser Zeit. Also sie rechnet mit der bürgerlichen Gesellschaft ab, mit der deutschen Sozialdemokratie, also ist dann so ein bisschen giftiger in dieser Zeit und wird dann, also dieser Junius, wird dann von Lenin gelobt, wer das liest, aber der weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Und im April 1917 gründen dann die Kriegsgegner der SPD die USPD. Und der Spartakusbund hatte bis zu dem Zeitpunkt immer eine Parteispaltung kritisch gesehen. Also er hat sich immer gegen eine Parteispaltung ausgesprochen, hat immer gehofft, dass sich die Kriegsgegner in der SPD und die linken Kräfte durchsetzen. Aber als dann die USPD gegründet wird, dann tritt dieser Spartakusbund fast geschlossen der USPD bei und auch Luxemburg und Liebknecht werden Mitglied. Und was ja auch noch sehr bekannt ist von Luxemburg, ist die Kritik an der russischen Revolution. Also 1917 schreibt sie einen Aufsatz zur russischen Revolution, die sie grundsätzlich begrüßt, aber schon damals, als die Bolschewiki unter Lenin ja noch die freien Wahlen versprechen, schon warnt, das könnte eine Diktatur der Bolschewiki werden. Und ihre berühmtesten Worte sind ja wahrscheinlich Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und ich will das mal ganz kurz im Kontext vorlesen, was sie da geschrieben hat. Das ist nämlich in diesem Kontext der russischen Revolution, was sie geschrieben hat. Sie schreibt damals, Freiheit für die Anhänger der Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Ja. Nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Bestehende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird. Dieser Aufsatz wird übrigens dann erst 1922 posthum von einem Freund Paul Levy veröffentlicht.
Und wogegen sie sich abgrenzt, ist ja genau das, was du beim letzten Mal auch angesprochen hast, der Fanatismus der Gerechtigkeit?
Ja, also sie
wollte. Oder weißt du genauer, was sie damit meint?
Also mit dem, also sie lobt wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil, also sie
genau, lobt dagegen die Freiheit, grenzt sie sich ab.
Ja, genau. Also sie lobt die Freiheit als das Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen. Die politische Freiheit, das Belebende, Heilsame und Reinigende.
Genau, und du hast dich ja beim letzten Mal auch dagegen abgegrenzt, gegen diese quasi fanatische Neigung einiger linker Gruppierungen, so um jeden Preis aus Prinzip Gerechtigkeit als universelles Prinzip festzumachen, ohne die Realität zu beachten.
Ja, also.
Oder, und deshalb würde mich interessieren, ob sie da was anderes meint, oder?
Also ich kann es nicht genau sagen. Was ich sagen kann, ist, sie ist für die Diktatur des Proletariats.
Ja.
Das hat sie immer wieder geschrieben. Aber sie warnt gleichzeitig davor, dieses was ja ein marxistischer Begriff schon ist, diese Diktatur des Proletariats falsch zu verstehen. Oder dass sozusagen die aus der Diktatur des Proletariats eine Diktatur einer kleinen Clique wird, einer Partei. Das sagt sie immer wieder. Erstens sagt sie, eine sozialistische Revolution darf nur dann passieren, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Das sagt sie in mehreren Stellen. Und sie ist aber da eben schon dafür, dass diese aus ihrer Sicht ausgebeutete Arbeiterklasse einmal die Wirkung, ich zitiere einfach mal was dazu, ich habe dazu was rausgeschrieben. Und zwar, das Proletariat kann, wenn es die Macht ergreift, nimmermehr nach dem guten Rat Kautskys, das ist ein anderer Sozialdemokrat, auf die soziale Umwälzung verzichten und sich nur der Demokratie widmen, ohne an sich selbst, an der Revolution Verrat zu üben. Es soll und muss eben sofort sozialistische Maßnahmen in energischster, unnachgiebigster, rücksichtsloser Weise in Angriff nehmen, also Diktatur ausüben. Aber Diktatur der Klasse, nicht einer Partei oder Clique, Diktatur der Klasse, das heißt in breitester Öffentlichkeit, unter tätigster, ungehemmter Teilnahme der Volksmassen in unbeschränkter Demokratie. Also sie geht schon von diesem Konzept aus, dass diese unterdrückten Arbeiter einmal sozusagen wirklich in die Macht versetzt werden müssen, die sozialistischen Maßnahmen umzusetzen, so wie es ja auch Marx vorgesehen hat, aber hat halt damals schon diese Befürchtung, dass es am Ende irgendwie eine Partei, eine Clique, eine Diktatur geben wird von einer kleinen Gruppe und wirkt deswegen immer darauf hin zu sagen, diese Diktatur des Proletariats bedeutet halt eine Beteiligung der Volksmassen. Allerdings lehnt sie da auch eben Gewalt nicht ab. Also sie lehnt Krieg ab, aber sie lehnt den Bürgerkrieg zum Beispiel nicht ab, die Revolution nicht ab. Sie wird am 9. November, dem Tag der Gründung der Weimarer Republik, als Philipp Scheinemann die Republik ausruft, aus der Haft in Breslau entlassen, fährt nach Berlin und gibt in dieser Zeit die rote Fahne mit Liebknecht zusammen raus und in einem ihrer ersten Artikel fordert sie Amnestie für alle politischen Gefangenen und die Abschaffung der Todesstrafe. In einem Artikel erklärt sie auch nochmal diese Abgrenzung, also dass sie eben nicht komplett Gewalt ablehnt. Sie sagt, der Bürgerkrieg, den man aus der Revolution mit ängstlicher Sorge zu verbannen sucht, lässt sich nicht verbannen. Denn Bürgerkrieg ist nur ein anderer Name für Klassenkampf. Und der Gedanke, den Sozialismus ohne Klassenkampf durch parlamentarischen Mehrheitsbeschluss einzuführen zu können, ist eine lächerliche, kleinbürgerliche Illusion. Also da ist ja auch nochmal diese klare Abgrenzung Richtung dieser Reformer in der SPD, die sagen, bürgerliche Demokratie und so weiter und Sozialismus in kleinen Schritten.
Aber einfach alle umzubringen, die auch nur im Entferntesten den Anschein erwecken, gegen das Regime zu sein, das hätte sie wahrscheinlich...
Sie wäre sicherlich kein Lenin geworden, ja. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. Also wenn sie jemals Macht bekommen hätte, echte Macht, echte Regierungsmacht, ich glaube, sie hätte keine lenische Diktatur errichtet.
Ich glaube, sie war aber auch zu intellektuell und differenziert in ihrem Denken, als dass das jemals hätte passieren können, leider.
Ja, vielleicht. Wobei auch einfach die politischen Machtverhältnisse damals dann eben so war, dass sie ja ermordet wurde. Da komme ich jetzt auch noch zu. Noch ein ganz kurzes anderes
das
Zitat.
Das ist mir nicht entgangen.
Ja. Noch ein ganz anderes kurzes Zitat zum Thema auch nochmal Gewalt und Bürgerkrieg. Also der Kampf um den Sozialismus ist der gewaltigste Bürgerkrieg, den die Weltgeschichte gesehen. Und die proletarische Revolution muss sich für diesen Bürgerkrieg das nötige Rüstzeug bereithalten. Sie muss lernen, es zu gebrauchen, zu kämpfen und zu siegen. Also sie hat schon immer wieder gesagt, so, also Bürgerkrieg, Klassenkampf, Revolution, ja. Kampf zwischen Staaten, nein. Am 1. Januar 1919 gründet sie dann mit anderen Spartakisten zusammen die KPD. Und diese KPD übernimmt ihr Spartakus-Programm eigentlich 1:1, kaum verändert. Und in diesem Spartakus-Programm steht eben das, was ich gerade gesagt habe, also dass die Kommunisten die Macht nur dann übernehmen dürfen, wenn es dem mehrheitlichen Volkswillen entspricht. Gut, ist immer die Frage, wie man so den mehrheitlichen Volkswillen misst. Also das haben ja auch schon Jakobiner gesagt, dass sie den Volkswillen, wie ist es, Volonté Générale oder so, ne, also den gefühlten Volkswillen sozusagen immer umsetzen. Aber ihre dringende Empfehlung damals lautet, nehmt an den Parlamentswahlen teil. Und die KPD fügt sich diesem Willen aber nicht, sondern sagt, wir boykottieren diese bürgerliche Demokratie. Und zwischen Liebknecht und Luxemburg gibt es dann eben auch in dieser Zeit eine Meinungsverschiedenheit, weil Liebknecht sagt, jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Revolution, nehmt die Waffen, greift diese Regierung an, macht den Umsturz, macht es wie in Russland. Luxemburg äußert sich öffentlich nicht, aber gibt Liebknecht im privaten Konter und sagt, das ist alles viel zu früh, lass uns jetzt lieber an den Wahlen erstmal teilnehmen und noch nicht dieses Blutbad anrichten. Gleichzeitig kursieren in dieser Zeit Mordaufrufe gegen die Anführer des Spartakusbundes. Und zwar, das fand ich jetzt tatsächlich auch ganz interessant, das wusste ich vorher nicht, die Deutsche Bank und Friedrich Naumann, der liberale Politiker, der heute noch der Namensgeber der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ist, die haben damals einen Fonds aufgelegt. Einen Anti-Bolschewisten-Fonds. Die haben die Anti-Bolschewistische Liga gegründet und dieser Fonds wird aus Geldern aus der ganzen deutschen Wirtschaft gespeist. Und mit diesen Geldern werden rechtsradikale Freikorps angeworben, um Spartakisten zu verhaften und zu ermorden. Und dann ist ja, wie schon erwähnt, dieser Spartakusaufstand vom 8. bis zum 12. Januar und Gustav Noske lässt den auch mit Hilfe von diesem Freikorps niederschlagen und lässt damals auch noch hunderte Aufständische erschießen, nachdem sie sich ergeben haben. Und in den letzten Tagen ihres Lebens, im Jahr 1919, geht es Luxemburg dann gesundheitlich sehr schlecht. Und diese antibolschewistische Liga verteilt Flugblätter, in denen zum Mord an Spartakisten aufgerufen wird, eben auch namentlich an Luxemburg und Liebknecht. Und am 15. Januar 1919 nimmt dann eine selbsterklärte Wilhelmsdorfer Bürgerwehr, die diese Steckbriefe hat von dieser antibolschewistischen Vereinigung, die beiden fest in einer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Und sie bringen sie in ein Hotel und dort werden sie verhört und gefoltert, auch in Anwesenheit einiger deutscher Offiziere, zum Beispiel der Waldemar Papst. Und dieser Waldemar Papst, der beschließt dann, die beiden zu ermorden. Sie werden mit Gewehrkolben bewusstlos geschlagen, als sie das Hotel verlassen, werden auf einen Wagen geworfen. Und heute ist ziemlich klar in der Geschichtsforschung, wer die tödlichen Schüsse abgibt. Das ist der Freikorpsleutnant Hermann Suchorn gewesen. Ein anderer Offizier lässt die beiden Leichen dann in den Landwehrkanal werfen. Und offiziell wird dann verlautbart, dass die beiden nach dem Verlassen des Hotels von einer aufgebrachten Menge getötet worden wären und ihre Leichen wären entwendet worden. Der Leichnam wird nie gefunden und am 25. Januar 1919 wird dann symbolisch ein leerer Sarg auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde neben Karl Liebknecht bestattet und 100.000 Menschen nehmen an dieser Trauerfeier teil. Und auf die Ermordung der Spartakusführer folgen dann bis Juli 1919 in ganz Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände, die dann Gustav Noske wieder niederschlagen lässt. Und ja, damit ist dann eben auch diese Spaltung der Arbeiterbewegung zementiert. Und dieser Papst, der den Mord angeordnet hat, ist übrigens erst 1970 gestorben. Und dieser Suchorn, der geschossen hat, ist erst 1982 gestorben. Und der war dann später ein NPD-Nah, ohne Mitglied zu sein, und verdiente sein Geld als Waffenhändler in Düsseldorf und ist sehr wohlhabend gestorben im Jahr 1982. Ja, das war Rosa Luxemburg.
Ja, in Charlottenburg ist, glaube ich, die Stelle am Landwehrkanal, wo auch so ein kleines Denkmal oder also so eine Gedenktafel für sie angebracht ist und für Karl Liebknecht.
Ist an irgendeiner Brücke, ist das, glaube ich, ja.
Ja, so kurz vorm Zoo. Aber was ist mit dem Leichnam passiert? Ist der nicht irgendwo angeschwemmt worden?
Vielleicht irgendwo, wo niemand entdeckt hat, vielleicht weiter außerhalb von Berlin und verrottet oder so.
Mysteriös.
Wen hast du denn bei gestorben?
Da hatte ich mich kurz gefasst. Meine lange Geschichte in dieser Kategorie ist diesmal ja bei geboren. Aber bei gestorben hatte ich auch alle von dir bereits genannten einfach mal aufgelistet, also inklusive Roosevelt. Und dann hatte ich noch Emiliano Zapata. Zapato. Also habe ich jetzt auch keine Biografie mitgebracht, aber wichtige Figur der Mexikanischen Revolution. Dann kleiner Side-Fact, Fun-Fact, also natürlich traurig, weil er in dem Jahr gestorben ist, aber auch in hohem Alter. Sogen Shaku war der erste zen-buddhistische Meister, der in den USA lehrte.
Ah.
Und dann so als Story hatte ich Andrew Carnegie, einer der berühmtesten und wohlhabendsten Industriellen dieser Zeit.
Ist ja, bis heute hat er sich ja für ewig mit der Carnegie Hall.
Genau. Und ich würde die Geschichte jetzt aber nicht so ausbreiten. Also was vielleicht interessant ist dazu zu wissen, ist, dass es so die typisch amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte ist gewissermaßen. Also er ist in einem sehr armen Haushalt geboren und also in bescheidene Verhältnisse. Und die Familie ist dann in die USA ausgewandert und er hat dann Stück für Stück so seinen Weg gemacht. War einerseits nicht leicht, weil sein Vater früh gestorben ist und er dann der Einzige war, der für die Familie sorgen musste. Andererseits hatte er auch einen Onkel mit Beziehungen zu sehr einflussreichen und wohlhabenden Menschen. Und dadurch hat er auch seinen ersten Job als Messenger bekommen und dann nahm alles seinen Lauf. Aber an sich ist es natürlich so die große Erfolgsgeschichte, also dass er von ungefähr nichts zum reichsten Mann der Welt wurde. Und er hat auch den Begriff der Philanthropie quasi erfunden.
Ach so.
Weil er nämlich durch seine bescheidenen Verhältnisse wohl immer so einen Sinn dafür hatte, dass man das Geld nicht horten, sondern weitergeben soll, damit die Gesellschaft vorankommt. War zu seinen Mitarbeitenden, also Arbeitern, auch zwar sehr streng, also das sind Arbeitsverhältnisse, die man heute einklagen könnte, zumindest in Deutschland. Damals war es aber noch relativ normal, so 12-Stunden-Tage und nur einen Urlaubstag im Jahr und ja, halt allgemein relativ harte Arbeitsverhältnisse. Aber er hat sich dann mit einem späteren Kompagnon zerstritten, weil der nämlich noch rabiater umgehen wollte mit den Leuten. Und das fand er dann nicht gut, weil seiner Meinung nach war das halt so ein Geben und Nehmen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Und er fand das relativ fair, aber wollte es auch fair halten. Also er wollte nicht komplett unfair und ausbeuterisch werden. Währenddessen, also wie gesagt, sei gesagt, es ist eigentlich intolerabel, wie die Leute damals arbeiten mussten, auch für Andrew Carnegie, aber zumindest war er nicht ganz so skrupellos wie andere zu der Zeit. Also eine schillernde Figur, also auf jeden Fall auch ein schlauer Mensch, also wie viele Beziehungen da auch immer dazu kamen, es gehört schon einiges dazu. Und inwiefern diese Philanthropie jetzt aus dem wirklichen Glauben daran kam, dass man eben als Mensch mit einem gewissen Reichtum auch eine Verantwortung hat oder inwiefern das so eine Art Whitewashing, also so ein Weißwaschen der verschiedenen Kompromisse, die er vielleicht machen musste, war, gibt es beide Meinungen, gibt es Indizien für beides, aber ja, er steht vielleicht sinnbildlich für einige andere Biografien auch aus diesem Jahrhundert. Auch wenn nicht alle eine weltberühmte Konzerthalle hinterlassen haben.
Aber Rockefeller hat es auch so ähnlich gemacht, oder? Da bin ich auch ehrlich. Viel gespendet,
ja,
und gestiftet.
Ja, also die Philanthropie, das war ja auch dann so ein bisschen das, was man haben musste als wohlhabender Mensch. Was aber eben auch dann in die Kritik geriet, weil, also auch das was heute so Charity-Veranstaltungen sind, das ist ja häufig auch dann so, dass irgendwie dann am Ende 10 Euro übrig bleiben von der ganzen Veranstaltung für den guten Zweck. Also das wurde halt im späteren Verlauf eher zum Selbstzweck oder zum Mittel der Selbsterhöhung für diejenigen, die dann gespendet haben und um irgendwelche Society-Events zu organisieren. Deshalb steht die Philanthropie halt immer in Kritik. Und dann gibt es ja auch noch den White Savior-Komplex, also im Sinne von sich so als Retter der Armen und Schwachen zu stilisieren, was häufig genau das Gegenteil zur Folge hat. Also viele Möglichkeiten, das kritisch zu sehen und ja, entsprechend eben auch ein Typus, der einige wahrscheinlich für viele verschiedene Typen wohlhabender Menschen im 20. Jahrhundert ein Vorbild war.
Das waren deine Gestorbenen.
Ja, wie gesagt, nur mal kurz die Eckdaten, weil ich eine sehr lange Geschichte beim oder eine ausführlichere Geschichte unter der Rubrik geboren habe. Aber wen hast du denn da?
Ich habe da jemanden weniger ausführlich. Es ist eine Pilotin, ein Mitglied der Luftwaffe im Rang des Hauptmanns. Und zwar heißt sie Beate Uhse. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass sie Pilotin war.
Ja, ich habe mich mal mit ihr beschäftigt.
Ah ja, okay, ja.
Eine ziemlich lustige und interessante Person an sich.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich nicht tief mit ihr beschäftigt, aber ich trage mal vor, was ich rausgeschrieben habe und vielleicht kannst du auch ein bisschen ergänzen, wenn du dich mit ihr mal beschäftigt hast. Also geboren wurde sie am 25. Oktober 1919 in Wagenau bei Kranz in Ostpreußen. Und sie war das jüngste von drei Kindern eines Landwirts und einer Ärztin. Und die Mutter von Beate Uhse, Margareta Köstin-Rentsch, war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland und klärte die Kinder schon sehr früh auf. Und in der Familie gab es schon sehr früh einen ganz offenen Umgang mit Sexualität und sie sprachen ganz offen über Sexualität. Und die Eltern waren Anhänger der Reformpädagogik, über die wir, glaube ich, auch schon mal kurz gesprochen haben. Und entsprechend wird Beate dann auch auf eine reformpädagogische Schule geschickt. Und zwar zunächst mal auf die Schule am Meer auf der Nordseeinsel Jüst, die von einem Martin Loserke geleitet wird damals. Also so eine reformpädagogische Vorbildschule dieser Zeit, die einen Schwerpunkt auf musische, physische und handwerkliche Ausbildung legt und die wissenschaftliche und künstlerische sowie sportliche Fächer als gleichwertig gesehen hat. Also erinnert mich so ein bisschen an Waldorfschulen, aber eben aus der Tradition der Reformpädagogik heraus. Diese Schule wird 1934 im Zuge der Gleichschaltung geschlossen und dieser Lehrer oder dieser Schulleiter, Loserke, empfiehlt dann die Odenwaldschule in Hessen. Die ist ja heute eher bekannt durch einen großen Sexualskandal, sexuelle Belästigung oder Missbrauch, sexueller Missbrauch. Aber die war eben damals so eine andere reformpädagogische Schule. Und sie macht dann Abitur und ist aber schon ganz früh vom Fliegen fasziniert. Also 1927 bekommt sie von dem Atlantiküberflug von Charles Lindbergh mit und laut eigener Aussage ist sie seitdem dann immer fasziniert vom Fliegen und will immer Pilotin werden. Und sie setzt diese Ziele auch um, also wird dann Schülerin in einer Flugschule in Rangsdorf in Berlin ab 1937 und zu ihrem 18. Geburtstag schon hat sie ihren ersten Flugzeugführerschein der Klasse A2 und wird dann Praktikantin bei einem Flugzeugbauer namens Bücker, macht da weitere Flugscheine, also darf immer mehr verschiedene Typen fliegen und beginnt auch mit dem Kunstflug in dieser Zeit und verliebt sich in ihren Fluglehrer Hans-Jürgen Use, der spätere Ehemann. Und diese Firma, bei der sie Praktikum macht, Bücker, stellt sie auch ein als Pilotin und dann fliegt sie immer Flugzeuge, die repariert wurden, macht Überführung zu anderen Standorten, fliegt viel nach Ungarn und ist auch tatsächlich, wirkt mit in Filmen. Und zwar fragt eine Filmfirma damals bei Bücker an, dass sie einen Piloten für Doubles stellen in Filmen. Also das heißt, es war dann damals so, dass dann ein Pilot geflogen hat und der Schauspieler so getan hat, als würde er fliegen im gleichen Flugzeug. Und Bücker empfiehlt dann Beate Use, weil sie so klein ist, dass sie sich verstecken kann. Also dass sie sich ducken kann, dass man sie nicht sieht. Und dann wird gefilmt und der Schauspieler oder die Schauspielerin sieht so aus, als würde das Flugzeug fliegen. Und eigentlich fliegt sie das, aber sie duckt sich dabei. Und dann gibt es zwei Filme, wo sie mitspielt. Einmal Achtung, Feind hört mit. Und dann der Film D388. In beiden Filmen fliegt sie auch so ein Bücker-Modell. Dann wechselt sie 1942 in ein Flugzeugreparaturenwerk von Alfred Friedrich in Strausberg und ist dann auch Mitglied der deutschen Luftwaffe und kommt auch mehrfach unter alliiertes Feuer, kann aber immer den Schüssen ausweichen, weil sie besonders gute Flugfähigkeiten hat. Und am 1. Oktober 1944 wird sie Hauptmann der Luftwaffe. Ich wusste gar nicht tatsächlich, dass Frauen damals in der Nazi-Zeit da Hauptmann werden konnten, aber sie war es auf jeden Fall. 1945 wird sie festgenommen von britischen Truppen und hat dann ein Problem, weil die Alliierten dann 1945 erstmal allen Deutschen das Fliegen verbieten. Also hat sie keinen Job. Und das ist für sie ein absoluter Bruch, weil das Fliegen war immer ihr Traum. Sie hat das alles verfolgt. Sie war eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die das geschafft haben. Und jetzt ist der Krieg vorbei und sie darf nicht mehr fliegen. Und deswegen schlägt sie sich mit Schwarzmarktgeschäften durch und erfährt dort dann in Gesprächen mit Frauen, was die in der Nachkriegszeit so umtreibt. Nämlich das Bedürfnis nach Sexualität, ohne Kinder zu bekommen. Denn in dieser Zeit gibt es natürlich viel Wohnungslosigkeit, Zukunftsängste und die Frauen würden gerne Sex haben, ohne Kinder zu bekommen. Und deswegen bringt sie eine Broschüre raus über die Knaus-Ogino-Verhütungsmethode, auch bekannt als Kalendermethode, und verkauft die. Und die findet reißenden Absatz. Also bis 1947 verkauft sich diese Schrift X genannte Broschüre 32.000 Mal zum Preis von 50 Pfennig und macht Beate Use dann schon mal recht wohlhabend, sodass sie Startkapital hat, um einen Versand zu gründen, den B2-Versand. Und der verschickt dann diese Broschüre auch in größere Städte wie Hamburg und Bremen. Also ihre Heimatstadt ist ja Flensburg. Und dann fängt sie auch an, Kondome zu verkaufen und Eheratgeber. Und das alles läuft damals in dieser sehr spießigen Zeit unter dem Label Ehehygiene. 1951 gründet sie das erste Versandhaus, Versandhaus Beate Use. Das bietet dann auch wieder Kondome an und Bücher zum Thema Ehehygiene. Und es folgt ein rasantes Wachstum. Also das Bedürfnis nach diesen Themen ist sehr groß. Anfang der 60er Jahre hat sie...
Das hat sich seit 1918 auch nicht geändert, seit dem Buch Love and Marriage.
Das stimmt. Das war ja auch ein Buch zur Ehehygiene sozusagen und Erfüllungsmethoden. Und Anfang der 60er Jahre hat sie dann 5 Millionen KundInnen.
Wahnsinn.
1962 eröffnet sie den ersten Sexshop der Welt in Flensburg und das läuft wieder unter dem Label Fachgeschäft für Ehehygiene. Und ihr Anwalt rät ihr damals, das Geschäft zu Weihnachten zu gründen, weil der Anwalt sagt, er hat zur Weihnachtszeit, sind die Leute so ein bisschen ruhiger, da wird es zumindest keine gewaltsamen Übergriffe geben auf den Laden. Was es dann aber gibt, sind zahlreiche Anzeigen. Also es gibt alle möglichen Bürgerinnen und Bürger, die damals sie anzeigen. Es gibt den Volkswartbund. Das ist eine zur damaligen Zeit ein Verein der katholischen Kirche und die zeigen alle sie an und die Polizei macht auch eine Durchsuchung und beschlagnahmt dann auch zahlreiche Artikel, die dann aus Sicht der Polizei die öffentliche Ordnung stören. Bis 1992 gehen insgesamt 2000 Anzeigen gegen Beate Uhse ein. Und auch privat erlebt sie immer wieder Anfeindungen, also sie wird in allen möglichen Sachen nicht zugelassen, sie darf auf eine Buchmesse nicht gehen mit ihrem Verlag, sie wird in dem Flensburger Tennisclub nicht zugelassen und dann baut sie einfach kurzerhand ihren eigenen Tennisplatz. Ihrem Hobby bleibt sie übrigens immer treu, sie kauft sich eine Cessna, das ist so ein Kleinflugzeug, kennen Leute, die den Microsoft Flugsimulator kennen, das ist mal so das Standardgrundmodell, Cessna 172. Und sie sponsert das Love and Peace Festival in Hamburg. Das ist deswegen berühmt, weil das der letzte Auftritt von Jimi Hendrix ist, nachdem er das dann, nachdem er dann stirbt. Und ja, wird aber trotzdem sehr, sehr lange angefeindet von der Gesellschaft. Und erst in den 80er Jahren ändert sich das und ihre Leistung wird so langsam gewürdigt. Und das gipfelt dann darin, dass sie 1989 auch das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommt. 1983 überlebt sie Magenkrebs und mit 75 Jahren macht sie noch einen Tauchschein. 1996 eröffnet das Beate Uhse Erotikmuseum in Berlin und 1999 in dieser ganzen Dotcom-Craze-Bubble geht dann die Beate Uhse AG an die Börse. Die Aktie ist 64-fach überzeichnet, verliert aber dann nach kurzer Zeit über 99% ihres Wertes. Heute ist diese Firma insolvent, aber die Aktie auf Papier ist heute ein begehrtes Sammlerstück, weil sie zwei fast nackte Frauen zeigt. 1999, zu ihrem 80. Geburtstag, darf sie sich dann auch in das Goldene Buch der Stadt Flensburg eintragen. Und am 16. Juli 2001 stirbt sie in St. Gallen an den Folgen einer Lungenentzündung. Ihr letzter Wille ist dann, dass keine klassische Trauerfeier stattfindet, sondern ein Volksfest gegeben wird, zu dem tausende BürgerInnen eingeladen werden. Und das findet dann auch statt. Heute heißt auch eine Straße in Flensburg nach ihr. Und ja, das Unternehmen, wie gesagt, das ist, hat dann 2017 Insolvenz angemeldet, wurde 2019 in Erotikabwicklungsgesellschaft AG umbenannt. Und das operative Geschäft wurde dann verkauft von einem, an einen Investmentfonds und firmiert heute als BU GmbH.
Das war jetzt doch eine sehr ausführliche Geschichte.
Es war nicht ansatzweise ausführlich wie Rosa Luxemburg.
Ja, das stimmt. Das ist alles relativ. Aber auf jeden Fall würde ich das mal so stehen lassen und zu J.D. Salinger kommen. Sagt dir das was?
Nee.
Der Fänger im Roggen?
Ach so, ja, das sagt mir was, ja. Das Buch, was irgendwie alle Leute lesen, bevor sie Attentate verüben oder so. Oder es ist doch so ein Klischee,
ja,
oder?
Ja, ja.
So ein Coming-of-Age-Roman.
Genau, also der Mann, der auf John Lennon geschossen hat zum Beispiel, hat sich auch ganz direkt auf das Buch berufen und sagte, wenn man das Buch liest, versteht man, weshalb er die Tat begangen hat.
Du hast das Buch gelesen?
Der Fänger im Roggen?
Ja.
Nee, verrückterweise nicht. Und zwar, weil, also es ist ja in den USA so das Äquivalent zum Faust, zumindest für Schüler, Schülerinnen.
Wobei, glaube ich, beliebter letztlich. Also,
ja, natürlich, also, man kann es nicht wirklich vergleichen.
Aber, jeder junge Mensch liest es in den USA.
Muss es lesen in der Schule. Ja. Also das ist die Gemeinsamkeit. Also in Deutschland kommt man der Oberstufe nicht am Faust vorbei und in den USA selten am Fänger im Roggen. Und es war über einige Zeit hinweg auch irgendwie so ein Hipster-Ding, dass irgendwie jeder mit einem Jutebeutel auch irgendwie den Fänger im Roggen mal dabei hatte. Und irgendwie habe ich das dann immer wieder aufgeschoben und es ist nie passiert, aber ich bin froh, dass ich jetzt durch den Podcast mich nochmal damit beschäftige. Ich glaube, also beziehungsweise gerade Hipster haben sich darin immer wieder abgearbeitet. Einerseits, weil es so ein Mainstream-Phänomen ist und andererseits, weil es ja auch um einen irgendwie ziemlich intelligenten komplett verlorenen Jugendlichen geht, der irgendwie auch in alle Seiten austeilt und irgendwie davon ausgeht, dass alle dumm sind, außer er selbst. Und das ist natürlich.
Was ja auch so ein typisches Motiv ist für Attentäter, ja.
Und Hipster.
Ja, stimmt.
Naja. Wie sind wir jetzt angekommen? Du wolltest
über Jonnen antworten.
Nein, ich wollte eigentlich über Salinger reden.
Ja, ja, aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob du verstehst, warum der Attentäter gesagt, wer das gelesen hat, weiß, warum ich das getan habe.
Ich kann ja erstmal ein bisschen Salinger und das Buch sprechen, weil ich habe mir jetzt zumindest viele Podcasts zu dem Buch angehört und auch mehr einiges durchgelesen. Die Biografie von Salinger fand ich auch sehr interessant. Also es ist auch eine traurige Biografie, in gewisser Weise auch eine sehr typische fürs 20. Jahrhundert. Aber gehen wir mal zurück zum Anfang. Geboren wurde er am 1. Januar 1919, also wirklich auf die ersten Takte dieses Jahres. Ist relativ oder wirklich sehr alt geworden, ist am 27. Januar 2010 verstorben und kam aus einer ziemlich wohlhabenden Familie, also eine jüdische Familie aus New York, er wurde dann auch ins Internat geschickt, also so eine typische Jugend eigentlich, wie man sie halt damals hatte, so in diesem Society-Segment. Mhm. Dann kam aber der Krieg, wurde eingezogen und dann war es vorbei mit dem sorglosen Leben. Also er schrieb auch trotzdem noch weiter als Soldat, aber war wohl schwer traumatisiert von den Eindrücken. Und also man muss sich auch erzählen, irgendwie da die Disziplin zu haben, irgendwie im Schützengraben weiterzuschreiben, aber vielleicht auch so als Mittel der Traumabewältigung. Naja, auf jeden Fall erlebt er halt dann obendrauf noch die Befreiung Dachaus und er soll zu seiner Schwester gesagt haben, den Geruch verbrannten Fleisches kriegst du nie wieder aus der Nase. Also
er war dabei als Soldat, oder?
Als Dachau geräumt wurde, ja.
Ja.
Und im Schützengraben halt auch, also er hat halt gekämpft.
Mhm.
Und genau, also er ist dann auch danach trotzdem in Deutschland geblieben oder vielleicht auch gerade deshalb, weil er dann noch nicht so ganz weggekommen ist. Er heuert auch ausgerechnet bei der amerikanischen Spionageabwehr an, die auch die Entnazifizierungsmaßnahmen vorantreibt, heiratet zunächst eine gleichaltrige deutsche Ärztin und geht mit ihr dann auch zurück in die USA.
Mhm.
Aber die beiden trennen sich bald wieder, weil er das Gefühl hat, dass sie ihn vom Schreiben abhält. Das kann er nicht ertragen.
Macht sie ihn zu glücklich.
Womöglich. Und das hat er vielleicht dann nicht mehr ertragen durch die posttraumatische Belastungsstörung. Es war auch so, dass er sich in eine Nervenheilanstalt begeben hat. Und in einem Brief an Hemingway schreibt er, dass er überzeugt sei, dass er crazy ist, also dass er halt ernsthafte Probleme hat. Er meint, er hätte zwar körperlich nichts, aber sei einfach immer niedergeschlagen. Und heute weiß man halt, weshalb. Also damals kannte man das Phänomen von PTSD, also posttraumatischer Belastungsstörung, noch gar nicht so. Und schreibt aber an Hemingway, dass auf gar keinen Fall jemand rausfinden dürfe, dass er in gewisser Weise wahnsinnig sei, weil er ein sehr sensibles Buch plane und wenn das rauskäme, wolle er nicht, dass das irgendwie breitgetreten werde.
Mhm.
Und tatsächlich trägt er über die ganzen Kriegsjahre hinweg den Fänger im Roggen mit sich herum. Also das war das Buch, was er teilweise in den Schützengräben geschrieben hat, was er geschrieben hat, als er Dachau gesehen hat und so weiter. Und vor dem Hintergrund kann man halt auch die Intensität des Buches verstehen, das dann Anfang der 50er Jahre letztlich in voller Länge rauskam. Mitte der 40er Jahre kamen schon Kurzgeschichten unter dem Titel I'm Crazy in Zeitschriften raus. Und das Buch ist sofort ein Riesenerfolg. ein Erfolg, auf den er einerseits hingearbeitet hat und den er dann nicht ertragen kann. Also er findet diesen ganzen Rummel, der dann um ihn herum losgeht, komplett unerträglich, er zieht sich total zurück, ist ständig auf der Flucht von irgendwelchen Paparazzi, die ihn aber auch nie zu Gesicht bekommen. Mhm. Gibt überhaupt keine Interviews, außer mal einer Schülerin, weil er eine Vorliebe für sehr junge Frauen hat. Und ja, das blieb wohl auch bis zum Ende seines Lebens so, dass er so ein sehr eigenbrötlerischer, zurückgezogener Mensch blieb, was aber wahrscheinlich auch mit seinem Trauma zu tun hat, weil er wohl in seiner Jugend eigentlich ziemlich extravertiert war und auch in so glamourösen New Yorker Clubs abhing, überlegt hatte, Schauspieler zu werden. Also das weist alles darauf hin, dass er nicht so von Natur aus eine introvertierte oder so troubled Persönlichkeit war, sondern das war wie bei vielen, vielen, vielen Millionen anderen jungen Männern ziemlich sicher der Krieg und die Schrecken des Holocaust, die er auch mitbekommen hat, mittelbar. Und er hat dann auch immer mehr eine Vorliebe für seltsame Weltanschauungen entwickelt. Mhm. Zum Beispiel war er überzeugt, dass Frauen unrein seien. Mhm. Dann wandte er sich …
War er religiös?
Nee, aber er wandte sich zen-buddhistischen Schriften zu. Mhm. Und also hat sich halt irgendwie so seine Weltanschauungen nach und nach zurecht gebaut, also aus verschiedensten Ecken alles zusammengetragen, was er finden konnte. Und das Problem für seinen Beruf war, dass seine Bücher dadurch so esoterisch wurden, dass er fast alle Leserinnen verlor.
Also war das ein One-Hit-Wonder, dieser Fingermorgen? Kam da nochmal irgendwas?
Das nicht unbedingt, aber sonst nichts, was da überhaupt auf einem Entferntesten heranreichte. Also er hatte schon so noch weitere Erfolge, aber nichts derartiges. Mhm. Sein Leben geht auch nicht unbedingt lustig weiter. Also er heiratet häufig, zwei seiner Ehen zerbrechen. Noch häufiger hat er Verhältnisse mit extrem jungen Frauen. Und die letzte Ehefrau ist dann auch 30 Jahre jünger als er. Und die Verhältnisse zu seinen Kindern auch schwierig. Und ja, also er hat Schwierigkeiten, noch irgendwelche sozialen Beziehungen unproblematisch aufrechtzuerhalten. Anscheinend geht das nur mit einem Menschen, der halt sehr, sehr, sehr viel jünger ist. Und das Interessante ist, dass die Geschichte von Holden Caulfield, der Protagonist von Catcher in the Rye, von Fänger im Roggen ist, sich anlehnt an die Biografie oder an die Situation Salingers. Also es gibt biografisch einige Parallelen. Also Holden Caulfield, übrigens ein 16-Jähriger, kommt auch aus einer eher wohlhabenden Familie, wird ins Internat geschickt, ist ähnlich wie Salinger 1,85 Meter groß, hat schon mit 15 erste graue Haare, Probleme in der Schule, raucht viel und schreibt gut. Also er hat da vielleicht tatsächlich so eine jüngere Version von sich selbst beschrieben, wobei natürlich die Frage auch müßig ist, wie viel vom Autor da drin steckt. Aber auf jeden Fall biografisch und phänotypisch einiges. Und der Roman reicht von einem Samstag bis zu einem Montag, also erstreckt sich über 2-3 Tage. Und das Hauptthema, wenn man das, so wie ich das rausgehört habe, ist wohl gescheiterte Kommunikation. Also der jugendliche Holden Caulfield schafft es nicht, so richtig anzukommen bei anderen Menschen. Also er versucht wohl immer wieder mit Menschen zu sprechen, aber die Kommunikation scheitert irgendwie.
Und deswegen dieses Motiv von keiner versteht mich.
Genau. Okay. Ja, absolut. Also das zieht sich wohl total durch. Und er ist auch ziemlich traumatisiert, also Caulfield, vom Suizid eines Mitschülers und seines scheinbar perfekten Bruders. Also er hat halt seinen Bruder sehr verehrt und dann denkt er sich, wenn so jemand sterben kann, dann kann es ja keinen Sinn geben in diesem Leben. Und der Mitschüler war wohl auch ein ganz toller Mensch aus seiner Sicht, der auch seinen Suizid begangen hat, aus einer Überzeugung heraus. Und auf jeden Fall kann er nach diesen Ereignissen nicht mehr so richtig Boden finden oder kommt nicht so richtig klar. Und die Einzige, mit der er noch reden kann, ist seine 10-jährige kleine Schwester. Hm. Er macht auch leider immer wieder schlechte Erfahrungen. Also ein Lehrer, dem er vertraut, kommt ihm dann irgendwie zu nahe. Also es passiert auch nicht wirklich was, aber auf jeden Fall irgendwie leicht komisch. Und in dem Roman, der wie gesagt sich über 2-3 Tage erstreckt, läuft er weg aus dem Internat, aus dem er gerade rausgeflogen ist, hängt dann in einer Bar rum, bekommt da keinen Alkohol, dafür aber später eine Prostituierte aufs Zimmer geschickt, mit der er dann lieber reden möchte, was darin mündet, dass er von ihrem Zuhälter zusammengeschlagen wird. Also das ist Holden Caulfields Leben in diesen paar Tagen. Mhm. Und was Jugendliche so toll fanden damals und heute wahrscheinlich in einiger Hinsicht immer noch finden, in anderer Hinsicht ist natürlich die Jugendsprache heute nochmal viel krasser. Also ich hatte auch irgendwie, habe ich auch nicht gesehen, aber es gibt wohl so eine South Park-Folge, wo sich auch drüber lustig gemacht wird, wie kindlich eigentlich die Sprache Holden Caulfields erscheint, wenn man es mit dem Slang
auch. Aber für die damalige Zeit war sie wahrscheinlich super explizit, genau. und rough und unerhört, oder?
Ja, genau, absolut. Und es gab sogar einen Jugendslang, der Holdenese genannt wurde, weil die Jugendlichen halt alle so angefangen haben zu sprechen wie Holden Caulfield.
Ah, okay. Mhm.
Und so ähnlich wie Salingers Frauenbild ist auch Holden Caulfields Frauenbild wirklich eher problematisch nach heutiger Perspektive, damaliger Perspektive vielleicht auch eher normal. Er steht auch so auf Bad Girls und hält aber auch eigentlich alle Frauen für dumm. Aber auch überhaupt eigentlich jeden Menschen für dumm. Also irgendwie, das zieht sich auch so durch, er ist halt eigentlich so eine Art Soziopath, aber dann wird auch häufiger gesagt, naja, jeder Jugendliche ist irgendwie ein Soziopath und irgendwie kommt nicht richtig klar und dreht komplett um sich selbst. Und gerade ein traumatisierter Jugendlicher natürlich. Deshalb, das ist vielleicht auch das Zeitlose, dass irgendwie so den Kampf, den jeder Mensch mehr oder weniger durchläuft in seinen Jugendjahren, da irgendwie schon zu einem großen Teil drinsteckt. Und gerade wenn es eben Ereignisse gab, die vielleicht Jugendlichen auch daran hindern, so richtig Identität zu finden. Mhm. Also das klappt einfach nicht so richtig. Und es geht dann auch so weiter, dass Holden Caulfield am Ende in einer Nervenheilanstalt landet, also wo ja Salinger auch teilweise war, auch wenn er versucht hat, das geheim zu halten. Und ich habe so ein paar Zitate rausgeschrieben, die ich hier und da gefunden habe, weil es sind halt so großartige Vergleiche drin, es sind großartige Sätze drin, ich glaube, ich will es jetzt auch nochmal lesen tatsächlich. Also wegen dieser, auch ich glaube, wegen dieser literarischen Qualität wird das Buch auch eben in Schulen gelesen. Also es ist, sonst könnte man ja auch Clockwork Orange lesen oder halt irgendwie so andere Coming-of-Age-Romane. Aber es ist halt auch wirklich einfach sprachlich, so von dem wenigen, was ich jetzt direkt mitbekommen habe, sehr, sehr gut und eben auch zeitlos in dieser Beschreibung des suchenden Jugendlichen. Und es sind so tolle Details, zum Beispiel die einzigen Menschen, die er irgendwie mag, sind außer den beiden verstorbenen Jungs, um die er trauert, sind kaffeetrinkende Nonnen. Mhm. Alles andere, die ganze Welt, das zieht sich wohl auch so durch und das leidet wohl auch immer in deutschen Übersetzungen. Alles ist für ihn entweder nice oder phony. Mhm. Was dann eben auch so sehr übernommen wurde von den Jugendlichen.
Also ja, nice ist alles. Ja bis heute noch ein ja, Wort, was viel verwendet wird.
Aber vor allem auch Phony, irgendwie so alles einfach Phony zu nennen. Und ja, also weitere Zitate sind also auch teilweise ziemlich krass. Also irgendwie jetzt ins Deutsche übersetzt. Ja, ich bin froh, dass sie die Atombombe erfunden haben. Wenn es wieder Krieg gibt, setze ich mich ganz oben drauf. Oder wenn ich sterbe, wird bestimmt jemand auf dem Grabstein Sex haben, weil Leute machen sowas. Und dann auch irgendwie so, naja, halt so typisch jugendlich-philosophische Sätze, so zum Beispiel, vielleicht ist Religion ja nicht ganz sinnlos. Sie gibt den Dummdums etwas, an dem sie sich festhalten können.
Mhm.
Und auch dann so entlarvende Sachen, also er beobachtet, dass Frauen ihre Bad Boyfriends häufig damit entschuldigen, dass sie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Und er sagt dazu, naja, jeder hat einen Minderwertigkeitskomplex, deal with it. Und dann sagt er noch, alle Mütter sind leicht verrückt, was wahrscheinlich auch viele Jugendlichen unterschreiben würden. Oder ein reifer Mensch will bescheiden leben für eine Sache, ein unreifer Mensch will nobel sterben für eine Sache. Also haut da irgendwie so einen Spruch nach dem anderen raus. Und die Schlüsselgeschichte, die dem Buch auch den Titel gibt, die ist irgendwie ziemlich berührend, finde ich. Also es ist kommt von einem damals häufig vertonten Gedicht von Robert Burns. Das ist, glaube ich, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Ich habe es auch noch mal dabei als Liedversion für das Ende der Sendung. Aber auf jeden Fall interpretiert Holden das Gedicht in seiner Vorstellung um. Und in dem Gedicht beziehungsweise in dem Lied geht's zwar um ein Roggenfeld, aber ja, Holden versteht das auf seine ganz eigene Art und sagt, dass er sich vorstellt, dass viele kleine Kinder in einem Roggenfeld spielen, neben dem ein Abgrund liegt und dass nur er die Kinder retten könnte. Und er stellt sich vor, dass er da am Abgrund steht und jedes einzelne Kind fängt, bevor es runterfällt. Und er sagt, der Fänger im Roggen wäre das Einzige, was er gerne wäre. Und das ist irgendwie schon, also auch wenn man sich vorstellt, dass er da im Zweiten Weltkrieg im Schützengraben lag und dann gesehen hat, was die Nazis gemacht haben mit vielen, 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 vielen Menschen, die einfach grausam vernichtet haben, dann kann man das ja auf, also man kann das so deuten, so ich würde gern die Menschheit retten, man kann es aber auch so deuten, ich würde gern die ganzen verlorenen Kinder retten, man kann es auch so deuten, ich würde eigentlich gern mich selbst nochmal retten vor dem, was ich da gesehen habe, weil man wahrscheinlich aus diesem Abgrund, das alles mitbekommen zu haben, also wie er ja auch sagt, diesen Geruch von verbranntem Fleisch kriegst du nicht mehr aus der Nase, da kommt er ja nicht mehr raus. Also er ist quasi in den Abgrund der Erkenntnis gefallen und irgendwie steckt da, zumindest nach meiner Interpretation, der Wunsch drin, so die noch Unschuldigen davor zu retten. Also vor der Erkenntnis, was zu was Menschen fähig sind oder was passieren kann, wenn bestimmte Tabus übertreten werden. Und ja, also interessante Personen und ein überraschend interessantes Buch, was ich vielleicht zu Unrecht abgetan hatte.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, warum Menschen, die sich unverstanden fühlen von der Welt, dieses Buch so feiern und dann eben auch diejenigen, die es in pathologischer Weise tun und dann irgendwie durchdrehen, das dann auch sich da verstanden fühlen, weil es ja auch so diese eigentlich typisch jugendliche Arroganz ist, ne?
Ja.
Dieses, ich bin der Einzige, der Durchblick hat, alle anderen sind dumm und.
Naja, aber Charles Manson hat irgendwie die Beatles-Alben rückwärts gehört und da so seine Inspiration.
Ja, ich will gefunden. Das mir jetzt nicht vorwerfen. Das will ich jetzt damit nicht sagen.
Nee, du hast natürlich da du hast recht. Oder das kann man, wenn man möchte, bestimmt auch sehr noch besser in das Buch reinlesen, als man jetzt in rückwärts gehörte Beatles-Alben die Aufforderung reinlesen kann, irgendwelche Leute zu ermorden, damit in Nordamerika der Rassenkrieg ausbricht, was sich Manson überlegt hat. Klar, dass irgendwie so dieser Jugendliche, der irgendwie alle Leute für dumm hält und den niemand versteht und der keine Sprache findet, da für Inspiration sorgt, aber er tut ja niemandem was. Also er wird eigentlich selbst nur immer wieder verlassen, enttäuscht, so auf halbem zusammengeschlagen, auf halbem Wege missbraucht, ist traumatisiert durch zwei Todesfälle. Also es ist zwar irgendwie es sind Teile von Vorgeschichten sicherlich verschiedener Attentäter, die häufiger mal zusammenkommen können und sowas begünstigen können, aber es wird eigentlich keine Gewalthandlung beschrieben. Also es ist schon noch ein Weg von dem Buch hin zu so einer Gewalttat,
ja, würde ich also sagen. Ja, also klar. Wie gesagt, nicht als Vorwurf an den Autor, sondern einfach als, ich habe jetzt verstanden, weil ich kannte den Fänger morgen wirklich nur als Coming-of-Age-Roman, der in den USA von fast jedem Jugendlichen irgendwie schulisch gelesen wird und eben verknüpft mit dem Klischee, dass es einige Leute gab, die durchgedreht sind und sich auf diesen Roman bezogen haben, aber ich wusste nie genau warum, aber das habe ich jetzt verstanden.
Nee, was man halt dazu auch noch mitdenken muss, ist, dass seit Erscheinen 85 Millionen Exemplare des Buches verkauft wurden. Und auch aktuell wird das Buch noch 200.000 Mal im Jahr verkauft. Es wurde in 20 Sprachen übersetzt. Und insofern sind so die paar Attentäter, die da rausgekommen sind, halt auch jetzt nicht in so großer Zahl vorhanden. Also das ist vielleicht gibt es auch irgendwann einen Attentäter, der sich auf Harry Potter beruft.
Bestimmt. Jemand, so ein TERF, der so Transgender-Menschen ermordet. Weißt du nicht, dass J.K. Rowling extrem kritisiert dafür wird, dass sie einen TERF, sagt der Begriff TERF nichts?
Ich habe, glaube ich, nach Band 2 oder 3 aufgehört zu
lesen. Nein, es geht nicht um Harry Potter, es geht nur um J.K. Rowling gerade. J.K. Rowling ist eine Feministin, die dem TERF-Zweig des Feminismus anhängt. Das sind die Transgender-Personen ablehnen und transgender Frauen insbesondere, Transfrauen.
Okay, aus welchem Grund?
Weil das sind ja auch so Leute wie alle Schwarze, glaube ich, gehören auch mit dazu, die glaube ich, versuche es jetzt wiederzugeben, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber sie glauben, dass Männer sich sozusagen zu Frauen erklären, um den Feminismus zu unterwandern. Das ist, glaube ich, so die grobe These der TERFs. Also um dann, dass du als Mann auf eine Frauentoilette gehen kannst und da Frauen belästigen kannst und sowas. Da ist J.K. Rowling auf jeden Fall eine Anhängerin. Also von einem Feminismus, der sozusagen Transfrauen ausschließt. Aber ich bin jetzt völlig abgekommen von dem eigentlichen Thema und habe noch eine komplett triviale Überlegung.
Ja.
Und zwar sind die USA ein Weizenland und kein Roggenland.
Okay, wofür das jetzt?
Ich habe mich immer nur gefragt, warum Roggen? Also Roggenfelder gibt es in den USA quasi gar nicht. Ist dieses Gedicht ein amerikanisches Gedicht?
Ja, aber
interessant.
War mir neu, dass es keinen Roggen gibt.
Es gibt bestimmt irgendwo Roggen in den USA, aber also klassischerweise sind die USA ein Weizenland. Also Mais und Weizen wird in den USA extrem viel angebaut.
Du meinst,
und Deutsch,
hätte
Deutschland
heißen müssen, Catcher in the Wheat?
Ja, Deutschland ist ein Roggenland. Und, also Roggenfelder sind in den USA tatsächlich sehr, sehr selten. Aber spannend.
Kommt nicht in American Pie auch irgendwie Rye vor.
Das weiß ich nicht.
Naja, ich glaube, wir begeben uns irgendwie auf etwas dünnes Eis.
Damit kämen wir dann zum Legacy-Check.
Ja.
Der bei mir blank ist, aber du hast ja schon einige Legacy-Checks angeteasert.
Ja. Und zwar, ja, womit wollen wir denn anfangen? Ich glaube,
die Büroklammer? Norwegen?
vielleicht mit dem Kolonialismus-Thema.
Okay.
Ich glaube, das ist das Umfassendste, je nachdem, wie umfassend wir das diskutieren wollen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich denke schon, weil das wird, glaube ich, ja, ich denke schon, du bist ja gut informiert. Und du hast ja auch noch einen tagesaktuellen Podcast.
Nicht mehr, also nicht mehr aktiv, aber okay. Oh, okay. Um was geht's denn?
Schneiden wir raus.
Nee, können wir nicht. Also können wir drin lassen.
Okay, gut, egal. Ja, nämlich im September 2021, ausgerechnet rund um die Bundestagswahl, war die deutsche Kolonialgeschichte wieder Teil aktueller Debatten und Ereignisse. Weißt du, worauf ich anspiele?
Meistens geht es ja um den Völkermord an den Hereros, aber ja ging es darum? Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass es genau in den Wahlkampf gelegt wurde, beziehungsweise kurz nach den Bundestagswahlen. Naja, also es war schon im Mai, gab es die letzten Verhandlungen und dann wurde sich darauf geeinigt, dass Deutschland den Völkermord an den Herero auch so nennt und anerkennt.
Doch, stimmt, ich habe es mitbekommen, ja.
Und jetzt im September wurde das eben alles nochmal festgeklopft. Deutschland erkannte nach 6 Jahren Verhandlungen mit Namibia offiziell an, dass es sich bei der Ermordung von 65.000 bis 80.000 Herero, was etwa 80% der Bevölkerung damals waren, und 10.000 bis 20.000 Nama um einen Genozid handelte.
Mhm.
Und allerdings muss man dazu noch sagen, seit 2015 hatte das Auswärtige Amt den Begriff Genozid in Bezug auf den Vernichtungskrieg in Namibia schon verwendet. Die Kernpunkte der jetzigen Einigung zwischen Namibia und der Bundesrepublik sind die Anerkennung der Verbrechen als Völkermord, was lange diskutiert wurde, weil nämlich Deutschland befürchtete, dass durch die Verwendung des Wortes sich dann rechtliche Ansprüche auf Reparationszahlungen ergeben würden.
Mhm.
Es war jetzt wohl so, dass dadurch, dass der Völkermord erst Mitte des 20. Jahrhunderts zum Straftatbestand wurde, das nicht rückwirkend eingefordert werden kann. Das heißt, man kann das wohl getrost Völkermord nennen, ohne das befürchten zu müssen.
Gratis Völkermord sozusagen.
Wie, gratis
Völkermord? Gratis.
Gratis. Okay. Oh Gott. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept. Genau. Ja, eine Entschuldigung des deutschen Staates und die Bitte um Vergebung wurde angekündigt durch den Bundespräsidenten. Es soll vor Ort stattfinden. Und Entschädigungszahlungen von circa 1,1 Milliarden Euro wurden angekündigt. Und das Geld soll über einen Zeitraum von 30 Jahren vor allem in Projekte in den Siedlungsgebieten der Herero und Nama investiert werden. Dabei soll es um die Förderung von Berufsbildung, Landwirtschaft, ländlicher Infrastruktur und Wasserversorgung sowie Landreformen gehen. So, klingt jetzt erstmal viel. Was daran kritisiert wird, ist, dass in den letzten 30 Jahren bereits ungefähr 1,1 Milliarden Euro sowieso an Namibia, an deutscher Entwicklungshilfe flossen. Also an sich ist es…
Es wurde einfach umgewidmet sozusagen.
Ja. Und außerdem, was halt viele einzelne Gruppen der Herero und Nama kritisieren, ist, dass sie erstens gar nicht mit am Verhandlungstisch waren und zweitens befürchten, dass die Gelder überhaupt nicht ankommen bei den Projekten und bezeichnen halt die namibische Regierung als korrupt und dass entsprechend das illusorisch sei, dass sich dadurch irgendwas ändere. Und entsprechend ist da die Enttäuschung groß. Und ja, es wurde halt gesagt, es sei nichts weiter als ein PR-Coup der Bundesrepublik oder sogar ein Akt des Betruges seitens der namibischen Regierung.
Mhm.
Und es gab halt auch zwei Chiefs, also verschiedener Gruppierungen, und zwar Wikui Rokoro und David Frederik, die zwischenzeitlich versucht hatten, vor Gericht Reparationszahlungen einzuklagen. Das wurde abgelehnt im letzten Jahr, also in 2020. Und Wikui Rokoro will aber eben aufgrund der eher ungenügenden oder unzufriedenstellenden Abkommen jetzt doch nochmal weiter rechtliche Schritte prüfen. Und ja, der Erfolg wird fraglich sein.
Mhm.
Und vor 3 Jahren, also im Jahr 2018, waren einige konservierte Überreste ermordeter Herero übergeben worden. Und dabei hatte Wikui Rokoro die damals amtierende Bundesregierung arrogant genannt, auch im Beisein der Staatspräsidentin Michelle Müntefering, die das jetzt auch eben diese Verhandlung auch zum Abschluss gebracht hat, unter anderem, also daran beteiligt war. Und er sagte, die Opposition in Deutschland, die deutsche Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit, alle sprechen von Völkermord. Die einzigen, die nach 5 Jahren Verhandlungen noch immer nicht zu dieser Erkenntnis gelangt sind, sind die deutsche und die namibische Regierung. Das stimmt doch etwas nicht. Und da hatte er natürlich einen Punkt, also auch wenn das jetzt doch noch passiert ist, dass es halt so lang dauert, bis man das hinkriegt, ist zumindest als das zu benennen, was es war, und sich dafür zu entschuldigen, ist natürlich schon ziemlich übel. Der Grund dafür ist natürlich, also es gibt viele, auch vor allem ökonomische und juristische Gründe, aber was auch häufig gerade von Lehrern gesagt wird, ist, dass das Thema lange Zeit verdrängt wurde. Also dass zum Beispiel in Schulen das erstens gar nicht auf den Lehrplänen steht. Also unter anderem auch, weil Deutschland nach dem Ersten Krieg keine Kolonien mehr besaß, und dann wird es oft so als Nebenhandlung irgendwie beiseite geschoben. Und außerdem gab es halt schon andere große Ereignisse, also die NS-Diktatur, der Holocaust, die deutsche Teilung und so weiter. Also es ist gar nicht unbedingt in jedem Falle so, dass man das verdrängen möchte, aber ich habe tatsächlich das von Lehrern schon häufiger gehört und auch häufiger schon Artikel gehört und Sendungen, die sich damit beschäftigen, dass es irgendwie einfach immer runterfällt im allgemeinen Bewusstsein. Und jetzt ja auch wieder, also ich hatte jetzt auch, als ich das für die Sendung mich nochmal damit beschäftigt hatte, hatte ich auch mit Leuten, die eigentlich sehr gut informiert sind und jeden Tag sich verschiedene Medien anschauen, drüber gesprochen. Und es haben wirklich viele gar nicht mitbekommen, dass jetzt da so um die Wahlen rum diese Entschuldigung, also die dieses Abkommen stattfand. Und was Geschichtslehrer auf jeden Fall häufiger fordern, die sich damit beschäftigen, ist, dass ohne eine Aufarbeitung dieser Zeit und ein Verständnis dieser Zusammenhänge das Wiederaufflammen von Rassismus auch gar nicht so richtig verstanden werden kann. Und dass es gerade deshalb wichtig wäre, dass stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken. Andererseits gab es auch einige Kommentare auf diese jüngeren Entwicklungen, die sich auch darauf bezogen, dass andere Länder ja noch über viel längere Zeit grausamste Dinge angestellt haben in den Kolonien, inklusive, also abgesehen von der Ausbeutung oder auch brutalen Übergriffen auf die Bevölkerung, eben diese Grenzziehungen, von denen wir es schon hatten und so weiter. Und das wurde ja auch alles nicht aufgearbeitet. Also was da eigentlich noch an Ausgleich oder an Entschuldigung ansteht, das ist, ja, es ist wahrscheinlich irgendwo auch teilweise ein unlösbares Problem, weil würde man das einfach alles mal so anerkennen und auch die Verantwortung dafür übernehmen, könnte wahrscheinlich nichts bleiben, wie es ist. Und insofern ist auch das Wenige, was Deutschland jetzt gemacht hat, vielleicht sogar, also mehr als viele andere Staaten tun, aber ja, natürlich weiterhin bei weitem nicht genug.
Wann hat denn dieser Völkermord eigentlich stattgefunden?
Zwischen 1904 und 1908.
Ah ja.
Und ich hatte auch noch ein Zitat einer Redaktionsvolontärin der Deutschen Welle. Okeri, ich spreche den Namen bestimmt nicht richtig aus, Ngutina Zorn, die selbst Herero ist. Und sie schreibt, die Entschuldigung Deutschlands ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber man sollte sich keine Illusionen machen, dass er ausreichen wird, um dieses schmerzhafte Kapitel abzuschließen. Weit gefehlt. Es gibt bis heute viele junge Namibier wie mich, deren Familie und Werdegang durch das brutale Vorgehen der Kolonialmächte direkt und unwiderruflich geprägt wurde. Dieser Schmerz wird noch für Generationen spürbar sein. Das Gefühl der Opfer, ausgegrenzt worden zu sein, und der Verweis auf Hilfe zerstört jede Chance, dass die deutsche Entschuldigung als eine wirkliche Wiedergutmachung an den Opfern der kolonialen Eroberung empfunden wird. Solange sich beide Parteien nicht auf Augenhöhe begegnen, mag diese Entschuldigung für Deutschland vielleicht aufrichtig klingen. Für die Gemeinschaften der Nama und Herero bleibt sie aber hohl.
Hm.
Naja, um vielleicht die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, könnte ich noch von der Büroklammer erzählen.
Ja, die während des Zweiten Weltkriegs zum Widerstandssymbol in Norwegen wurde.
Genau. Und zwar während der Besatzung Norwegens durch Nazi-Deutschland im April 1940 trugen viele Norweger die Büroklammer als Zeichen ihrer symbolischen Verbundenheit mit dem Königshaus am Kragen. Beziehungsweise mit dem Königshaus und der von ihnen gewählten Regierung. Also einfach gegen die Nazis. Mhm. Das wurde dann ziemlich schnell verboten. Und führte aber einfach nur dazu, dass die Norweger das Zeichen, also die Büroklammer dann irgendwo unter dem Mantel trugen, also irgendwo unter der Kleidung. Und deshalb gilt bis heute die Büroklammer in Norwegen als nationales Symbol des politischen Widerstands gegen die Besatzer.
Und die Büroklammer sollte das Zusammenhalten der Norweger symbolisieren.
Ja.
Eine recht platte Analogie.
Naja. Ich mochte die Geschichte.
Ja, sie ist auf jeden Fall cool.
Und damit sind wir, glaube ich, für alle, die mutig dabei geblieben sind, bei meinem Clickbait angekommen.
Ja.
Bei ANNA, von vorne
stimmt,
wie von hinten.
Stimmt. Wobei das ja, also wir sind beim Song des Jahres angekommen und.
Nee, wir sind immer noch im Legacy-Track.
Ach so, okay. Ja, weil ich wollte gerade sagen, das war ja ein Gedicht mit einem.
Genau,
A, ne?
Also ich wollte jetzt nicht den Fanta 4-Song, ja. Nee, Freundeskreis, genau,
ja.
Noch spielen, sondern von Kurt Schwitters sprechen.
Genau,
und
so hieß er. Ja.
Seiner auch marketingtechnisch sehr erfolgreichen Geschichte mit Anna Blume. Das war nämlich das Gedicht, in dem diese Zeile vorkommt. Und es war an sich ein Dada-Gedicht, nur dass Kurt Schwitters sich nicht Dadaist nennen wollte, weil das, da wollte ich dich auch fragen, ob das als Cancel Culture des Jahres 1919 gilt, weil es war nämlich so, dass er schon ziemlich eng war mit den Zürcher Dadaisten, Hugo Ball, Hans A. Hausmann und so weiter. Und auch die dadaistische Vereinigung in Hannover gegründet hatte, also beziehungsweise Initiator der Sektion Dada in Hannover war. Aber die Berliner wollten ihn nicht zur ersten internationalen Dada-Messe in Berlin im Jahr 1920 zulassen, weil sie ihn zu bürgerlich fanden. Und und deshalb hat sich dann Schwitters überlegt, ja, ich brauche einfach mein eigenes Dada, und hatte irgendwie gerade an dem Tag so ein bisschen rumgeschnipselt, um eine Collage zu machen, und hat das Wort Kommerz in zwei Teile geschnitten und fand dann irgendwie die Silbe März ganz gut, weil sich das auf Scherz, Nerz und Herz reimen ließ, und irgendwie fand er das ähnlich sinnfrei wie Dada, und dann wurde das Kurt Schwitters Synonym für Dada. Und Anna Blume, was er in diesem Jahr veröffentlichte, war ein, ja, eigentlich wirklich, hätte er es so genannt, Dada-Gedicht. Also es ist, Es ist sehr schön, sehr absurd. Ich habe auch noch eine Aufnahme, die wir gleich spielen können. Oder vielleicht spielen wir sie jetzt ein, wo Kurt Schwitters das Gedicht auch selbst liest. Mhm.
Kurt Schwitters spricht sein Gedicht an Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du. Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen. Sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Girren deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, Anna, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rinderbeinchen. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rinderteich träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du tropfest dir. Ich liebe dir.
Ja, schöne Inspiration für Freundeskreis.
Ja, und ähnlich wie Dr. Edgar war er ein ziemliches Marketing-Genie.
Ach, Dr. Edgar meinst du?
Was habe ich gesagt?
Edgar habe ich verstanden.
Ja, es ist immer so irritierend mit diesem OE. Jedenfalls hat er, also Kurt Schwitters, um sein Gedicht zu promoten, hat er Aufkleber produzieren lassen und da war er damals auch ein bisschen exklusiver unterwegs als heute, wo irgendwie alles zugekleistert ist und hat halt irgendwie an allen möglichen Laternenpfählen, Ampeln, Straßenecken diese Aufkleber verteilt und man las halt überall Anna Blume und er hatte auch Anzeigen in Zeitungen geschaltet mit dem Slogan Wählt Anna Blume, also anlässlich der Reichstagswahl. Und hat auch in Hannover Plakate mit den 10 Geboten anbringen lassen und dann sein Anna Blume-Gedicht daneben geklebt. Und damit hat er natürlich ganz große Empörungsstürme auf sich gelenkt, die aber vor allem so im Sinne von There's no such thing as bad publicity ihm natürlich sehr, sehr zugute kamen. Und genau, und entsprechend hat er es geschafft, mit einem einzigen Gedicht in einen ewigen Remix-Loop einzugehen. Also es, nicht nur Freundeskreis haben Anna Blume wiederentdeckt. Es gibt unzählige Cafés, die Anna Blume heißen, Blumenläden natürlich auch. Mhm. Sie ist als Pseudonym in sozialen Netzwerken total gefragt. Also bei Facebook findet man wohl 544 Profile mit dem Namen Anna Blume. Bei YouTube gibt es ewig viele Videos, in denen Menschen das Gedicht für sich nochmal vertonen. Und unter anderem unter den vielen SchriftstellerInnen und DichterInnen, die das Gedicht für sich nochmal abgewandelt haben und geremixt haben und benutzt haben, ist auch Paul Auster.
Ah, da kommt er wieder.
Genau. Also jetzt inzwischen mein verehrtester Schriftsteller nach Natsume Soseki, den ich ja durch den Podcast entdeckt habe. Naja, auf jeden Fall nimmt er in mehreren Romanen Bezug auf das Gedicht, also beziehungsweise setzt Figuren namens Anna Blume in seine Romane, was natürlich insofern ein sehr schöner Twist ist, weil durch dieses Dadaistische oder Märzische, wenn wir der Eigenkreation Schwitters folgen wollen, sind diese Figuren natürlich nie ganz da und haben eigentlich eher so eine Referenz in der Geistesgeschichte oder in so einer Art kollektiven Bewusstsein, was diesen Anna Blume-Hype aufgenommen hat und natürlich auch in diesem halb sinnlosen. Und ja, insofern macht das Anna Blume wahrscheinlich auch prädestiniert im Bewusstsein im kollektiven Bewusstsein des Menschlichen weiterzuleben.
Sehr schön, diese zeitlich sich weit erstreckende Referenz.
Und als Lied habe ich diesmal, wie ich vorhin schon angekündigt hatte, eine Vertonung des Originalgedichts von Robert Burns, The Catcher in the Rye.
Ah, ich habe auch noch ein Lied.
Coming Through the Rye. Du hast auch noch ein Lied, das ist schön.
Das ist ungewöhnlich, dass ich ein Lied habe.
Aber gut. Was ist es denn für ein Lied?
Es ist ein Lied über das Ende des Krieges mit dem Titel Dixie is Dixie Once More. Ich spiele es einfach mal an. Wahrscheinlich konnte man es nicht gut verstehen, was da gesungen wurde, aber ich habe es mal rausgeschrieben.
Wovon handelt denn der Text?
Ja, Text handelt von den glücklichen Tagen in Dixie. Und zwar, ich habe es mal übersetzt, es werden glückliche Tage in Dixie sein, glückliche Tage und Nächte. All unsere Jungs sind wieder da, feiern, weil sie den Krieg gewonnen haben. Also es geht um das Ende des Ersten Weltkriegs. Ja. Bald hört man sie wieder singen rund um die Hüttentür, also Cabin Door auf Englisch. Old Alexander hat seine Ragtime-Band, wo sie hingehört, im guten alten Dixieland. Es wird glückliche Tage in Dixie geben. Dixie wird wieder Dixie sein. Das ist halt so ein Gute-Laune-Lied nach Ende des Krieges.
Das war wahrscheinlich schwer benötigt.
Ja.
Und wir werden ja auch in den nächsten Jahren sehen, wie man versucht, in den Varietés der goldenen 20er das Kriegsgeschehen zu vergessen.
Ja, vielleicht werden wir jetzt auch die goldenen 20er erleben, um das Geschehen der Corona-Krise zu vergessen.
Oh, ich weiß nicht, ob man das wirklich vergleichen kann.
Nein.
Puh. Vor allem, weil es ja auch damals Weltkrieg und spanische Grippe waren und auch bei der spanischen Grippe nochmal viel, viel, viel mehr Menschen umkamen.
Aber wir mussten ja 2 Jahre lang Maske tragen im Supermarkt. Darf man jetzt auch.
Ja, und ganz viele Menschen haben die Krise gekriegt, weil sie irgendwie ihre Profilneurose nicht mehr so gut pflegen konnten wie vorher. Ja, das ist schon hart. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, auf dünnes Eis begeben. Vielleicht sollten wir das rausschneiden.
Ach, du bist immer viel zu vorsichtig. Ja. damit können wir es, glaube ich, beschließen, oder?
Ja, würde ich auch.
Letzte Worte?
Nee, tschüss.
Tschüss.
More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.